Zeit, halt's zusammen, sonst dauert's nimmer recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht alles zusammen.
Power to the People, der Podcast für überhaupt und außerdem Nachhaltigkeit und eh alles. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen.
So, und so wie wir es immer machen, habe ich jetzt gerade auf Start gedrückt. Das heißt, wir sind jetzt auf Sendung. Podcast, Folge, eigentlich völlig egal, weil es fällt mir sowieso nicht so wirklich ein.
Jubiläum? 10.
Ah ja, genau, wir sind da mit dem heutigen Tage, sind wir glaube ich zweistellig. Aber mit dem heutigen Tage die Folge auch noch nicht hochsenden, sage ich schon, ausstrahlen werden. Aber ist eigentlich völlig egal, weil die Leute interessiert jetzt nicht, wie viele Folgen wir schon haben, sondern wo wir heute sind und wer wir heute sind, wo wir sind. Ich habe heute wieder meinen kongenialen Co-Host, den Simon Orlob, dabei. Ja, Dr. Orlob. Servus.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Simon ist heute ein bisschen müde, deswegen wird es ein bisschen dauern, bis er auftaucht, aber im Laufe der Sendung wird es schon werden.
Es kommt auf den Podcast-Abspieler an. Man kann ja Pausen ausschneiden lassen.
Genau.
Ja, so genau. Trim.
Nein, wir schneiden nichts, Simon.
Du musst zusammenreißen. Aber die machen das automatisch, die Trim, ja, mittlerweile.
Wirklich?
Ja.
Ich habe keine Ahnung, was du
da gerade sagst.
Nein, ich mache nur Podcast. Ja, genau. Man kann nicht beides haben. Gut, aber vielleicht sollte man den eigentlichen Star des Tages auch mal kurz in den Podcast reinholen. Christi?
Servus.
Servus. Magst du mal kurz sagen, wer du bist und wo wir da sind?
Ja, hallo, ich bin der Matthias Masser.
Servus.
Servus. Star war ich noch, bin noch nie bezeichnet worden. Sehr angenehm, danke sehr.
Gerne, für das gerne, Lob,
gerne. Die Blumen. Ja. Ja, wir sind hier da bei unserer Handwerkskäserei, der Käserei Margo und Söhne in Holbach, Käsereistraße 97, 85, 30, Holleneck.
Danke, die Adresse, ja. Sehr schön,
ja. Ja.
Das ist in der Steiermark,
gell? Das ist in der Südweststeiermark, richtig, genau. Ja.
In Österreich.
In ja. Österreich, richtig. Ostriche, damals.
Ja.
Ja. Und schön, dass ihr zwei da seid. Und
ja, danke für die Einladung. Es ist ein wunderschöner Ort da. Wie lang gibt's euch denn jetzt schon da, oder wie lange seid ihr schon da?
Also das Haus ist gebaut worden und damit auch die Käserei 1994, aber Käsen tut meine Familie schon seit 32 Jahren, ganz genau, seit meiner Geburt eigentlich. Weil mein Papa ist damals in Krems gegangen, weil meine Mutter ist Lehrerin. Und sie hat besser verdient als er und so war die Entscheidung recht einfach, wirtschaftlich gesehen. Und
als du auf die Welt gekommen bist, haben sie sich entschieden, dass sie Kass machen.
Er hat sie entschieden und die Mutter musste mitziehen. Ja, richtig.
Das heißt, irgendwie warst du damals schon der ausschlaggebende Punkt für den Schritt in die Käserei oder wie ist es damals dazu gekommen? Was war, oder sagen wir mal so, was war vorher?
Warum war kein Käse? Ist eigentlich recht einfach, es war ein wirtschaftlicher Grundgedanke. Beim Papa vorhanden. Er hat eigentlich die Forstschule besucht in Bruck an der Mur und die auch abgeschlossen, ist eigentlich Förster. Und es hat ihm aber nicht gefallen, der Beruf Förster. Der Papa hat sich mir sehr schwer getan mit dem Anerkennen von Chefitäten.
Oha.
Ja, richtig. Die Mama hat da akzeptiert, muss man sagen. Und ja, es war immer der Wunschtraum meiner Großmutter, dass er Förster wird. Aber wie er noch die Schule abgeschlossen hat, hat er gesagt, es ist nicht so richtig seins. Und er ist einmal in der Schulzeit abgehauen und war unter anderem in Griechenland und hat dort eben sehr guten Schafkäse gegessen, der was bei uns nicht üblich war. Bei uns war Käse in Steiermark eher nur das, was man im Supermarkt gekriegt hat damals. Und Schafkäse war da überhaupt nicht dabei, also nur Kuhkäse eigentlich. Und ja, und er hat mehrere Sachen probiert. Er hat ja Kräuter getrocknet, er hat auch versucht mit durch das Mästen von Schafen und Ziegen durch Fleisch eben seinen Unterhalt zu verdienen. Er wollte eigentlich nicht mehr Förster sein. Und was ihn halt immer gestört hat, er wollte auch nicht vom Blut des Tieres leben, setzt es so hart an, sondern eher von den Zinsen. Und die Zinsen sind die Milch. Ich begleite das Tier bis zu 13 Jahre, ein gutes Milchschaf. Und
13 Jahre wieder Milchschaf?
Ja, okay. Also bis zu, je nachdem. Und ja, und das ist eben ein angenehmer Lebensweg. Man nicht vom Kapital lebt, sondern von den Zinsen.
die Großmutter, vielleicht gehen wir den einen Schritt noch zurück, damit wir vielleicht da wissen, wo der Wunsch der Großmutter nach der Forstwirtschaft herkommen ist. Waren die in der Landwirtschaft tätig, oder?
Ja, meine Großmutter hat in Gressenberg, das ist ein Ort 8 Minuten von da, Landwirtschaft mit ca. 17 Hektar und hat 6 Kinder. Und sie hat eben für jedes Kind einen Beruf ausgesucht. Die Älteste ist Krankenschwester geworden.
Großmutter hat den Beruf.
Die Großmutter, ja genau, der Opa, der war in Deutschland arbeiten, Geld zu verdienen. Mhm. Und sie ist auch die Besitzerin
von der Großmutter da hingeschickt, oder?
Ist noch nicht. Das hat er ja auch keiner drüber, ja. Ja. Nein, und verschiedene Berufe, da ist recht interessant. Weil ein Kind ist geblieben, was die Ausbildung gewesen ist. Also, sagen wir so, Tante Krankenschwestern, dann ist der Papa Förster, Onkel ist Hotelfachmann, dann wieder ein Bruder ist Rauchfangkehrer, der andere Bruder ist Dachdecker und die andere ist Gärtnerin gelernte.
Okay.
Und von diesen 6 Kindern sind 4 selbstständig geworden und 2 sind angestellt geblieben.
Ja.
Ja, aber
Einer ist bei dem Beruf geblieben, den die Großmutter ausgesagt hat.
Ja, genau. Ja, das war die Krankenschwester, die ist geblieben und die anderen sind dann alle etwas anders, beziehungsweise sehr Erweitertes gemacht in dem Bereich. Ja, weil der Rauf und Kehrer war immer sehr eitel und hasst Ruß. Gut, das Aussehen gehört nicht mit Ruß, ist nicht zum Vereinbaren und so ist er eben. Heute hat er eine Maschinenbaufirma.
Okay.
Ja.
Ja.
Das ist recht interessant.
Dem Papa war der Förster zugedacht.
Das war aber nur für die Oma ein Wunsch und ein Traum und für den Vater eben nicht. Und so ist es eben entstanden.
Mhm.
Ja, und wie das geäußert hat, muss man sagen, da hat er auch ein bisschen seine Familie gebrochen. Und so ist er, dass die Großmutter ist am Berg und wir haben eigentlich keinen Kontakt mehr zu ihr.
Mhm.
Und ja, und wir haben der Papa der unten einen neuen Hof gegründet.
Da hat sein eigenes Leben aufgebaut.
Genau,
oder?
Ja. Mhm. Und ja.
Aber die Landwirtschaft hat es bleiben müssen, oder?
Ja, und das Landwirt, das hat ihn immer fasziniert. Also das Selbstständige, das ein bisschen Autarke, das eigene Chef. Mhm. Ja, das war ihm wichtig. Das hat er durchgezogen. Er hat sich erst eine Meinung aufdrucken lassen.
Woher kommt das? Ist wie mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass jetzt bei meinen Gesprächen mit Landwirten und Landwirtinnen dieses Element Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, gewisse Sturheit etc., dass das da, das zieht sich ein bisschen durch, kommt mir vor.
Ich glaube, das ist das, dass man einfach von klein auf miterlebt, dass die Eltern selbstständig sind. Landwirt ist ja selbstständig, ist ja ein Landwirt.
Mhm.
Ja. Und da muss man schauen, dass man sein Hab und Gut beisammenhaltet und dass man seinen Weg geht. Und wenn man, das heißt auch, wer zu oft umstellt, der verschwindet. Also wer seinen Betrieb zu oft umstellt, von Milchkuh zur Mutterkuh halt und dann zum Mast wieder und dann wieder zum Milch, das ist schwierig, weil man braucht immer wieder andere Geräte, andere Maschinen und dann verschwinden eben die. Das wirtschaftlich ist nicht tragbar.
Mhm.
Ja. Und dann.
Das heißt, man muss dabei bleiben.
Man muss dabei bleiben, am Ball bleiben und seine Linie verfolgen und sich halt immer wieder anpassen, das ist auch wichtig.
Mhm. Wie hat der Papa damals angefangen? Oder hat er sich da. Er war auf Reisen, hast du gesagt, ne?
Ja,
auf Reisen.
Unterwegs. Und es war auch noch, damals war etwas, sehr viele waren Aussteiger auf gut Deutsch, also, das war der erste Plan, was sagt man, ich gehe weg von dieser Gesellschaft,
Wann war denn das ungefähr? Vor der Zeit her?
Das war 88 ungefähr, so ein bisschen früher von meiner Geburt, 80er Jahre, kann man sagen, ja. Mhm. Und, ja. Es war seine Freunde, der eine ist auch Förster, der ist nachher Tischler geworden.
Der ist bei den Leisten geblieben quasi.
Ja, genau, im Holz ist er geblieben, aber er hat nachher auch sein Lebensraum erfüllt, hat sich eine alte Mühle gekauft, hat sie zu einer Tischlerei umgebaut und macht aus Vorholzen und Möbel und Türen.
Mhm. Also Technik, okay.
Mhm. Ja. Mhm. Und ist ein Verfechter der alten Bauweise.
War dein Vater da so in so einer Art, in so einer Clique drinnen?
Die war so ein bisschen Aussteiger geworden, jeder wollte was erreichen, auf seine Art und Weise und keiner wollte irgendwie abhängig sein. Primär vom Elternhaus, kann man sagen, ja.
Okay.
Ja. Weil die waren aber in der Naht, weg von daheim.
Ach so, ja.
Also,
okay, das war vielleicht da.
Jung und Wilden, kann man sagen. Ja, ich glaube, Papa wird jetzt schmunzeln, ja.
Vielleicht, ja, ich weiß nicht, vielleicht eh um sich und hoch zu.
Ja.
Okay,
Was er damals war zu der Zeit, es haben sehr viel angefangen, mit Schafen zu arbeiten. Es war gerade so, weg von den Kühen, fangen wir mit Schafmilch.
Ja. Was war da der Grund dafür damals?
Einer der Hauptgründe war, in Vorarlberg gibt es ja eine Molkerei nach wie vor, die jetzt gehört zur Bergland. Und die haben sehr guten Preis gezahlt für Schafmilch. Damals war sie was umgehen, 20 Schilling. Das ist sehr viel Geld. Mhm.
Warum gerade für Schafmilch damals?
Sie wollten eine neue Sparte aufbauen.
Also, okay.
Ja, neue Ideen. Aber das Problem war, sie haben aus der Milch keinen guten Käse zusammengebracht. Das war damals, das hat uns Käse gemacht, der hat Leute nicht geschmeckt. Es hat auch sehr vielen den Geschmack verhaut, auf gut Deutsch. Wenn du jetzt sagst, ich mache einen Schafkäse, mittlerweile geht's, aber viele sagen, na, grauslich, den koste ich nicht.
Was haben die damals falsch gemacht?
Sicher falsch mit zu viel Rohmilch gearbeitet. Und von der Fütterung her, beim Schaf ist ganz wichtig, dass man kein Gras füttert, also kein Frischfutter, sonst wird der Schafgeschmack sehr intensiv. Und das ist bei der Ziege das Gleiche. Obwohl bei der Ziege der Geschmack nie ganz rausgeht, man kann ihn nur verfeinern. Und man hat sicher mit falschen Kulturen gearbeitet fürs Käsen. Zu radikale Kulturen, ja, die zu viel Schub geben dem Käse, zu viel Energie und den Geschmack nicht im unteren Niveau halten, sondern wie ein Bergkäse explodieren lassen. Okay. Sagst kräftig, würzig.
Da war auch die Erfahrung damals noch nicht so
doof, wie die ist. Genau. Da haben sie auch gehabt einen Berater aus Deutschland und der hat ihm gesagt, ja, und...
Ich darf mir nichts Falsches sagen.
Nein, also der war ein Experte damals, wie wir Experten. Ja. Simon schaut schon weg. Ja. Und hat gefragt, ja, und wie viele Schafe habt ihr denn so? Und dann haben sie halt aufgezeigt. Ja, 200, 210 Stück, 170, 150. Und dann hat sie weggedreht von Mikro und gesagt, ich dachte, die haben alle nur so 30. Und dann gesagt, ja, na, da müssen wir an das Konzept anfangen, da bin ich jetzt auch überfordert. Der hat mir, ich glaube, das sind viel kleine Betriebe und sie bringen zusammen vielleicht 300 Schafe zusammen, das waren halt viel mehr. Und das war das Problem, das war auf einmal Milchflut war da, sie haben viel Produkt gehabt, Rohprodukt, Urprodukt. Und haben wir nachher müssen das auch bezahlen, was sie geliefert bekommen. Und so ist halt auch das damals in die Pinsen gegangen, kann man sagen.
Das war Mitte der 80er, sagst du?
Mitte der 80er, ja,
kann man sagen. Und der Vater ist dann hat er sich gedacht, jetzt muss ich ins Land des Schafkäses fahren, nach Griechenland und dort einmal schmecken, wie das wirklich
geht. Das hat er mit 17 gemacht.
Ja, genau. Okay. Das heißt, er hätte eigentlich schon gewusst, wie so ein Schafskast damals funktioniert.
Ja, wie er schmecken soll, sagen wir es.
Ja.
Wie er funktioniert, das hat er nicht gewusst, das hat er nicht ganz so geschaut gehabt. Ja. Das dauert er immer, bis man sein Rezept hat.
Ja.
Und ja, und es waren eben viele Betriebe und die haben wir noch alle aufgehört, sukzessive nach der Reihe. Und sind nur wenig übrig. Aktuell sind es, glaube ich, nur 3, die es selber herstellen. Noch wirklich Schafkäse in Größe.
Das waren dann viele Betriebe damals, die dann auf das aufgesprungen sind.
Genau, und die haben noch wieder zurück umgestellt auf die entweder Mutterkuh, also.
Sind wieder zurückgegangen.
Ja, genau, Mutterkuh ist falsch. Also
bitte. Ja, jetzt muss ich eine Frage stellen. Also normalerweise ist ja irgendwie Hof schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten da und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Aber dein Vater hat wirklich einfach ein Stück Land genommen und dann einen neuen Hof aufgebaut. Habe ich dich richtig verstanden?
Ja, kann man so sagen. Also er hat eben einen großen Kredit aufgenommen mit der Mutter zusammen. Das war damals sicherlich dadurch möglich, dass die Mama eben Lehrerin ist und dadurch hat eine andere Kreditwürdigkeit. Und er hat gesagt, er macht eine Hofneugründung, da hat es so ein Förderprojekt damals gegeben, wo ihm bessere Kreditkonditionen waren. Und ja, er hat eben dazu gepachtet, Land. Was er gehabt hat, war das Know-how, wie eine Landwirtschaft zu führen ist. Das ist wichtig.
Das hat er woher gehabt, von der Forstschule?
Von der Forst- und Landwirtschaftsschule. Und eben von zu Hause schon, wie was gemacht gehört, wie sein sollte, wie etwas schmecken soll, wie ein Most schmecken soll zum Beispiel, wenn man macht. Und ja, und da war er sicher, am Anfang ist es auch sehr schwer getan. Ja. Aber er ist halt reingewachsen und so ist auch die Käserei langsam gewachsen.
Ich muss jetzt wirklich ganz blöd fragen.
Ja. Es gibt keine blöden Fragen.
Nein, es gibt keine blöden Fragen.
Aber es geht ja auch darum, was ist das für ein Land? Ist das ein gutes Land? Ist das ein schlechtes Land? Das sind so Begriffe, die ich immer höre.
Primär kriegt man zum Kaufen schlechtes Land.
Ja, okay.
Man verkauft kein gutes Land. Das ist einmal, das wird keiner gut verkaufen. Ja, und...
Aber wie macht man das denn? Und dann hat er direkt mit 200 Schafen gestartet.
Nein, er hat gestartet primär in Rettenbach mit 3 Schafen.
Mit 3?
3, ja genau. Und dann ist es eben langsam gewachsen auf 80 Stück.
Okay.
Und dann hat sie es hat damals ja keine Melkmaschine gegeben für Schafe. So hat er das alles mit der Hand gemolken.
Alles noch er, beziehungsweise die Familie? Also.
Nein, da war der Papa schon sehr alleine, weil da in der Früh und am Abend Landschaft betreiben und die Mama hat immer auf uns Kinder geschaut.
Da hätte eine Frage dazu noch, hat er damals quasi isoliert angefangen damit oder hat er irgendwie Freunde gehabt, ein Netzwerk, die was ihm da beraten haben, die wo er hat er fragen können oder ist er da wirklich Allah.
Nein, als aber Landwirt. Er hat es schon ausgetauscht, das gibt's auch mit so Schafzüchtern. Aber von der Milch haben sich viele schwer getan, weil da war kein Know-how da. Also keine Ahnung, wie ist es jetzt noch immer so? Bei der Kuh gibt's ein recht strenges Kriterium für die Keimzahl und für die Zellzahl. Mhm. Beim Schaf gibt's es ungefähr. Also das ist nach Erfahrungswerten, es gibt schon eine Obergrenze, aber die ist
Keim und Zellzahl
ist bei der Milch, ja. Bei der Milchverarbeitung. Das ist wichtig. Die Keimzahl ist, wie rein die Milch ist, von der Qualität her.
Und da wird gemessen, wie viel Keime.
Genau, Keime, also schlechte Keime eigentlich.
Ja.
Drinnen sind. Mhm. Und.
Also ganz frei von Keimen ist eine Milch nie, oder?
Eigentlich nie, nein. Ja. Das gibt die guten und schlechten und man gibt es selber Keime dazu, Cottage, weil, beziehungsweise Keime sind immer pathogen, was ich weiß noch. Mhm. Und das Gute sind die Bakterien. Mhm. Das ist die gesamte Klasse.
Mhm. Okay. Und die Zellzahl?
Entzündungszellen oder was sind das dann?
Kann man so sagen, ja.
Also von der Kuh selber, wenn irgendwas bei der Kuh...
Genau, wenn es Euterentzündung ist, dann gehen die Keimzellen rauf. Beziehungsweise wenn du es drum machst von vielen Kühen, tust melken und dann tust du mich messen, dann ist die Keimzelle hoch, dann musst du schauen gehen, welche hat die Euterentzündung. Dann gibt es einen Schalmtest und das macht man vom Melken und dann fährt sie eben die Milch ein, wenn zum Beispiel, wenn so gut Deutsch viel Eiter dabei ist. Also gut, diese Entzündung entsteht Eiter. Und das ist halt das, und das muss man testen, und dann muss die Kuh ausgesondert werden, muss behandelt werden, die Mastitis, die Entzündung des Euters. Beim Schaf ist das gleiche, bei der Ziege auch, und dann, weil schlechte Keime machen einen schlechten Geschmack. Das ist, es geht ja primär um das Endergebnis, und das geht's.
Und das gibt's eben für die, das ist also ein Standardmessverfahren, das heißt, jede Kuh hat eine gewisse Keimzahl.
Maximales, genau, was haben darf, sonst ist nicht verarbeitbare Milch. Genau. Und für Schafe gibt's ja schon, aber es ist nur eine Richtlinie. Also nicht so hart wie bei den Kühen. Ja, weil schwierig, ja, die Kühe sind einfach, wie soll ich sagen, es gibt mehr bei VW Golf als wie Jaguar.
Mhm. Ja. Das ist auch die Erfahrung.
Genau,
nicht die ist einfach da. Nein, nicht da. Sind nicht so etabliert.
Genau, ja. Und das ist eben das Spannende.
Ja.
Und ja. Aber es hilft nichts, der Geschmack ist entscheidend und wenn nämlich nicht stimmt, dann schmeckt es ihr schlecht.
Genau.
Dann
kannst du das heißt, er hat eigentlich mit relativ wenig Erfahrung, wenig Unterstützung angefangen, einfach wirklich mit 3 Schafen, hast du gesagt.
Ja, genau. Hochgearbeitet.
Wie hat er da mit 3 Schafen angefangen? Hat er die einfach auf das Vödel gestellt, hat er jeden Tag gemolken, hat dann versucht.
Genau, in der frühen Morgen wird gemolken. Aus der Milch wird erst einmal, meistens ist so, jeder Käse fängt in der Küche an. Mhm. Ja, die meisten brühen es erst ohne Lab, dann aber mit Lab. Mhm. Und erst ohne Kulturen, mit Kulturen. Mhm. Und dann steht eben die ersten Käseprodukte und dann merkt man, ob dann das gefällt oder nicht, diese Arbeitsweise. Mhm. Dann das nächste ist, weil ich habe ein Produkt, wo setze ich es ab? Das ist ja das nächste. Ich habe was gemacht, zum Beispiel einen guten Wein, aber wen verkaufe ich denn? Wie komme ich zum Kunden?
Ja.
Und da ist eben, das erste war Direktvermarktung, Bauernmarkt. Man geht hin, stellt sich hin, sagt, ich habe das gemacht.
Und lasst, wollen Sie kosten?
Probieren.
Ja. Ein Prototyp.
Schmeckt es Ihnen, ja genau. Und wenn er wiederkommt.
Ja. Und was so quasi bei Bill Gates und bei diesen ganzen anderen, die Garage war, ich war halt da im Endeffekt der Stall und die Küche.
Genau, oder? Es war ein alter Saustall. Ja, im Endeffekt der Papa.
Im Kuche danach wahrscheinlich,
gehört aber noch fertig. Ja, genau. Weil die Küche musste sich nachher verschließen, weil da war die Mama auch. Ja. Und ja.
Und die ersten Feedbacks waren gut.
Die waren gut, ja. Also ersten Feedbacks waren von der Familie und die sagen, die Familie sagt immer, es ist gut. Mhm. Und da geht man zum Fremden und dann der Fremde, der Österreicher ist meistens sehr freundlich.
Mhm. Da muss man zwischen den Zeilen lesen.
Er kommt meistens. Wenn es nicht schmeckt, er kommt nicht mehr. Ja. Viele sagen einfach, es sind wenige, die Kritik äußern und sagen, das schmeckt nicht gut, entschuldigen Sie. Die meisten sagen, sie kaufen es einmal und nie wieder. Mhm. Und sie probieren es in 5 Jahren wieder. Schauen wir mal. Ob es besser geworden ist oder nicht.
Aber es sind einige offensichtlich wiedergekommen.
Ja, genau, sind wiedergekommen und es war, ist auch immer mehr geworden und dann stockt man halt auf, die Schafe bekommen auch Junge und so.
Also er
das wächst
jetzt langsam. Nicht, aber sie
ja, schon, man macht eine eigene Zucht, man sucht ihm gute Böcke heraus.
Und dann, wie schnell ist das dann gewachsen oder wie hat sich das dann ein bisschen weiterentwickelt? Hat es die noch nicht, doch, das hat es die nicht gegeben, aber du warst halt noch klein, ne?
Dann hast ja, da war noch klein und mein Bruder war, also ich war schon im Kindergarten, nach der Volksschule, mein Bruder war noch zu Hause, wollte ich Kindergarten gehen Und da musst du mit in die Käserei. Und der Papa hat gesagt, sobald er die Stalltür gesehen hat, beziehungsweise diese Kellertür für die Käserei, hat er angefangen zum Weinen. Und eigentlich, dass der Gregor heute Käse ist, es hat den großen Gezetern geweint, ja, begonnen.
Und er hat es einfach geschickt gemacht, oder? Er hat gewusst, da hinten ist die Arbeit.
Ja, genau. Und dann schnell, oder raus. Ja. Ja. Nein, und ja, ich glaube, das ist einfach langsam gewachsen. Mhm. Und wir haben auch umgestellt. Vor 10 Jahren, oder sogar mehr schon mittlerweile, haben wir uns Milchpartner angefangen suchen. Wir haben gemerkt, du kannst nicht herstellen, die Milch, Überprodukt, Käse machen und dann verkaufen gehen im gleichen Zug als Direktmarkter. Mhm. Du musst entweder gibst du diesen Verkauf ab, die Produktion ab, oder du gibst die Schafe ab, also diese Arbeit mit dem Überprodukt.
Das ist interessant. Warum geht sich das nicht aus?
Weil wenn man sagt, aktuell haben wir 180 Schafe, circa.
Aktuell habt ihr.
Aktuell, ja. Und die sind in einem Partnerbetrieb untergestellt. Die Melkzeiten sind für diese 180 Schafe alleine 6 Stunden. Also 3 Stunden früh, 3 Stunden am Abend. Das heißt, du bist 6 Stunden beschäftigt, die Tiere zu melken.
Wie wird der gemolken? Automatisch mit so einem?
Nein, es gibt keine Roboter, es gibt eine Melkmaschine, ja. Aber da muss trotzdem, müssen 2 Personen dort sein, die immer hin und, also hin und her laufen und die umstecken.
Wie viel Milch gibt es so ein Schaf?
Gute Frage.
Ein gutes Schaf gibt 2,5 Liter, die meisten geben so 2 Liter.
2 Liter?
Kann man sagen.
Okay, jetzt einmal am Tag, oder?
Oder? Der frühen Abend.
Also insgesamt 5 bis 6 max.
4 Liter maximal am Tag.
4 Liter maximal am Tag, okay.
Okay, und Kuh, so damit einfach so Größenvergleich, was gibt der Kuh?
Kuchen gibt es am Tag ca. 14 Liter. Okay. Für Milch. Geht drauf, also kommt drauf an. Es gibt die alten Rassen, die geben weniger Milch, die haben mehr Inhaltsstoffe. Holstein ist also eine Rasse, die hat extrem viel Milch gegeben. Das war aber, die war nur mehr Wasser, inhaltslos, uninteressant zum Käsen, super zum Verkauf für Milch. So ins Geschäft.
Das heißt, es ist ja ganz extrem wichtig zu schauen, welcher Rasse man hat.
Ja, genau, wo die Zucht hingegangen ist. Ob sie gesagt auf Inhaltsstoffe gegangen ist oder mehr auf
das heißt,
Robustheit
jede,
des Tieres.
Ja, ja. Es ist nicht jede Milch zum Käse machen gleichermaßen geeignet.
Man kann aus jeder Milch Käse machen, aber man bekommt sehr unterschiedliche Ergebnisse. Man bekommt zum Beispiel weniger Käse raus, dafür ist er viel gehaltvoller im Geschmack. Das gilt für Kühe. Kuh bin ich kein Profi. Ich kenne mich bei Schaffen. Da glaube ich, war der Vorgänger viel besser drin.
Da hat der Lukas, der Lukas Tankl einiges erzählt, ja.
Und, ja.
Okay, du hast die Inhaltsstoffe, das sind vor allen Dingen Proteine, oder?
Eiweiß, genau, Proteine.
Dann Fett, hast Fett.
Wasser.
Ja,
das Wasser. Und noch Spurenelemente.
Ja.
Und Zucker, nur Zucker.
Okay. Also und das Wasser soll eigentlich rausgehen und du möchtest die festen Inhaltsstoffe dann als Käse mehr oder weniger.
Genau, raus hole ich das Casein und Fett. Das schöpfe ich ab und es geht noch Spurenelemente. Das Wasser nämlich schon drin ist. So. Und das war's eigentlich. Und der Rest, so wie das Molkeneiweiß, das fließt ja ab.
Ja. Und eigentlich machst du beim Käsen ja eigentlich eine Milch haltbar. Also zumindest
genau,
Stoffe, die du als Mensch nutzen kannst.
Das
Fehlung
der Milch, ja, das ist ja auch die Entstehung war so, man glaubt, dass es so war, dass man, früher hat man ja versucht, Wasser zu transportieren. Und man hat verschiedene Sachen genommen, also wie Kürbisse oder auch Tierhäute und auch Mägen. Und da hat man eben auch die Milch in einen Magen reingeben, zum Beispiel in einen Kälbermagen.
Dann ist es passiert.
So ist man draufgekommen, davon wird der Käse dick. Oder die Milch wird dick. Ja. Aha. Und so glaubt man, dass das Käse entstanden ist. Weil das ein Simulator ist.
Labmagen erwischt,
ne? Ja, genau, ja. Und das muss man ja mal draufkommen, weil wenn man sagt, man schlachtet da.
Das frage ich mich oft, wie die Leute auf diese Sachen draufgekommen sind.
Ja, viel durch Zufall, glaube ich. Ja, voll, Das macht es so spannend, dass,
Okay. Mich interessiert das wirklich.
Wir machen einen sehr großen Bogen gerade.
Das passt perfekt. Was passiert da jetzt genau? Der Lab kommt zur Milch dazu und was passiert dann?
Kalziumketten bilden sich.
Okay.
Kalziumketten zwischen dem Casein. Ja. Und das muss man sich vorstellen, jeder hat 2 Hände und ich greife in der Luft herum die ganze Zeit. Und und dann kommt eben das Lab und das ist ein Enzym. Und auf einmal macht meine Kalziumkette mit der Kalziumkette vom anderen Casein, zum Beispiel mit dir Simon, geben wir uns die Hände und wir halten uns fest.
Okay.
Casein, und dann fällt es aus.
Casein ist ein Protein.
Casein ist ein Protein, ja.
Und ich nehme das Fett auch. Kriege ich diese Proteinketten und die halten dann zusammen.
Ja, genau.
Und wie viel Liter Milch brauche ich jetzt dann für ein Kilo Käse, also jetzt bei der Ziege?
Boah, Ziege ist sehr
oder Schaf.
Ja, also bei Schaf, Frischkäse braucht so circa 5-6 Liter. Ja,
und für ein Kilo Käse.
10 Kilo Käse und Schnittkäse oder zum Beispiel Weichkäse brauchst du 8 Liter, 9 Liter. Ja, da kommt es auf den Käse drauf an, wie gut die Ausbeute ist, mit welcher Temperatur er arbeitet.
Also pro 2 Schafe 1 Kilo Käse am Tag.
Ja, weil da bist du sehr gut, ja.
Okay.
Aber das, ja, kann man so sagen.
Ich würde nachher sowieso ganz gern noch einmal mit dir so Schritt für Schritt da durchgehen, wie du den Käse herstellst, weil wir haben das letztens auch gehört vom Lukas, wie der quasi in der mit Kuhmilch arbeitet, der macht ja Rohmilchkäse,
ja, genau.
Würde ich nachher auch gerne noch drauf eingehen, auf den Unterschied, warum sie euch oder wie ihr das macht und wofür ihr euch entschieden habt. Ich hätte noch vielleicht ein bisschen diesen Sprung vom Der Vater hat das Ganze ein bisschen aufgebaut, diesen Käsebetrieb. Er hat dann auch schon angefangen mit der Direktvermarktung, oder?
Ja, ja. Von Anfang an, ja.
Was war das von Anfang an, das Konzept, das direkt zu vermarkten? Oder was war denn da grundsätzlich das Ziel, wo der Käse hingeht? Oder wollte er vielleicht auch am Anfang schon zu den Supermarktketten rein und sagen, okay, ich brauche jetzt einen guten Abnahmevertrag? Oder was war so
Vermarktungsziel damals? Was man so sieht, wie man es wahrnimmt. Mhm. Zum Beispiel, ich koste einen Käse, boah, das ist gut. Mhm. So was möchte ich auch mal herstellen können. Ne? Mhm. Und dann fangst du an, vortasten. Man beginnt mit einem Topfen, dann kommt der Frischkäse, dann kommen die ersten Schnittkäse, dann denkst du, boah, für Schnittkäse brauchst du schon mehr Know-how, andere Kulturen, welche Temperatur arbeite ich da und ich brauche eine größere Milchmenge. Yeah. Ja, weil Frischkäse, wie man gesagt hat, ist eben recht einfach. Aber der Schnittkäse zum Beispiel, da brauche ich schon eine größere Milchmenge. Wenn ich dir zu wie zu 20 Liter, da kommt ein Laib raus vielleicht.
Ah, und dann muss ich überlegen, ob ich dann mehr Tiere brauche.
Genau, mehr Tiere.
Das ist und dann, Leiber für die anderen
genau,
Tiere ein bisschen. Ah.
Genau, und da kommt auch das zum 100 Liter Kessel zu, wie Käsen ist, wenn du davon leben möchtest, dann sagst du, machst du das Hobby, ist es schwierig. Also, bis unmöglich, würde ich sagen. Mhm. Wenn du sagst, du machst wirklich, bist ein Landwirt, der von Käse lebt, und Käse verkauft, dann ist 100 Liter Tropfen heißen Stein.
Mhm. Das ist ja. Ab wann habt ihr dann quasi nach dem anfänglichen Prototyping in der Küche und dem Verkosten der Verwandtschaft, also nicht das Verkosten in der Verwandtschaft, ab wann hat man dann davon leben können? Ab wann hat das quasi einen Ertrag gebracht, wo man sagt, okay, das ist jetzt gut, das machen wir weiter, das zahlt sich aus?
Es war eigentlich, wenn man ehrlich ist, ab dem Moment möglich, wo wir einen Partnertrieb gefunden haben, die mitarbeiten, weil dadurch konnten wir die Schafe aufstocken.
Das heißt, war der Zeitpunkt, wo ihr die Schafe abgeben habt, quasi in den Partnerbetrieb?
Die sagen, sie kümmern sich um die Milch.
Ja.
Und wir produzieren den Käse und verkaufen den. Mhm. Und dadurch war es eben möglich, dass man die Märkte mehr eröffnet, mehr besucht.
Ja. Habt ihr euch Zeit gekauft eigentlich?
Genau, kann man sagen, ja. Mhm. Das, weil du
oder euch spezialisiert auf einen Schritt in dieser ganzen Wertschöpfung.
Genau, ja. Genau. Eigentlich auf zwei Schritte, die Produktion und den Verkauf. Und der Verkauf selbst ist ja ein schwieriges Thema. Man muss einen Markt finden und den aufrechterhalten. Mhm. Und auch die Kunden dort immer nicht das Spaß ist das falsche Wort, sondern überzeugen, dass es sich auszahlt, noch einmal zu kommen. Ne? Ja, das ist wichtig.
Ja. Und arbeitet ihr mit diesem Partnerbetrieb exklusiv zusammen?
Also ja.
Seid ihr quasi eine große Einheit, die sich halt wie eine Zelle dann in zwei Teile geteilt hat?
Genau, das ist das.
Oder macht ihr, also ihr arbeitet wirklich exklusiv miteinander?
Genau.
Also füreinander, miteinander.
Füreinander, miteinander, ja. Mhm.
Simon.
Woher kriegt der Bauer sein Futter oder das Futter für die Viecher?
Das muss er selber herstellen. Das ist bei uns so wichtig. Wir sind, das kann ich offen ehrlich sagen, nicht biozertifiziert, weil wir das uns das Bio, das Wort Bio, man arbeitet biologisch, man stellt Futter her, man möchte ein gesundes Lebensmittel herstellen, das heißt, Spritzmittel sind uninteressant.
Mhm.
Ja. Mhm. Und im Endeffekt ein Schaf, wenn man es als Ganze sieht, ist so, ein Schaf frisst und es fällt hinten was raus. Das ist Mist. Ja. Beim Schaf ist es Trockenmist, bei der Kuh ist es diese Jauche und da feuchte Mist, das ist der Unterschied zwischen Schaf und Ziegen auch. Mhm. Schaf, Ziegen und Kuh. Also Kuh ist feucht, Schaf und Ziegen sind trocken.
Mhm. Und andere Verdauung auch, ne?
Genau, andere Verdauung, genau. Mhm. Und diesen Mist führe ich wieder aufs Feld hinaus und ich mähe die Wiese wieder, hole mir das zurück in gewissem Maßen. Es schließt der Kreislauf. Ja. Was wir auch betreiben ist, wir machen keine Weidehaltung. Wir machen Koppelhaltung. Das heißt, die Schafe wohnen in einem Stall.
Was ist da der Unterschied zwischen...
Ja? Weidehaltung ist das Schaf, also aus meiner Perspektive ist das, es wandert von Weide zu Weide und wird dann immer im Stall gemolken. Das Problem ist, wenn man das betreibt, dann kommt es meistens zu sehr starker Verwurmung.
Wodurch?
Durch, wenn man immer wieder am gleichen Ort wohnt, wo also, man,
okay, ja, ja,
man, man, man friest nicht, wo man scheißt. Entschuldigung. Ja, das ist genau das, ist auf das runtergebrochen.
Ja.
Und dadurch kommt es eben zur Verwurmung und die ist eben, muss man entwurmen, die Schafe auf Pause stellen bezüglich Milch, beziehungsweise Milch verwerfen und kann wieder melken, wenn es wieder okay ist.
Ah, verstehe schon. Das heißt, Weide ist immer der gleiche Ort, mehr oder weniger?
Na, Weide ist am gleiche Ort, also ja, viele gleiche Orte.
Ja.
Die Schafe wandern von Weide zu Weide und fressen dort.
Ja.
Und wenn man nicht genug Flächen hat, dann fressen sie eigentlich immer am gleichen Ort. Ja. Mhm. Und so unterbindet man das und die Schafe machen Auslauf, Koppel und gehen in den Stall rein fressen, ad libitum.
Mhm.
Also ein bisschen,
ad was?
Ad libitum heißt das, also bis sie satt sind.
Bis sie was?
Satt sind.
Satt sind,
ja. Ja, also,
ad libitum.
Ja.
Okay, wir merken es gleich mal.
Ja, trinken ad libitum. Ja.
Essen ad libitum, ja, super, ja.
Ja.
Schön, ja.
Und ja. Okay,
aber das, also die haben einen Stall und draußen haben sie Grünfläche, oder?
Sie haben einen Auslauf, genau.
Das ist die Koppel dann?
Koppel, genau, das ist so.
Die ist dann vor dem
Koppel ist dann vor dem Stall.
Vor dem Stall, du gehst hin, spazieren, marschieren und gehen wir rein.
Fressen, aber fressen dann und im Stall.
Okay.
Ja, drinnen, genau. Okay. Das ist wichtig, sie wissen, wo die Futterquelle ist und dass sie das kriegen, was man ihnen füttert und das ist eben
Voll. Also das ist der Unterschied zwischen einer Koppel und einer Weidehaltung bei den, zumindest bei Schafen.
Genau. Ja, genau. Und ja, weil die Idee vom Wanderschäfer, der sagt ja, man schiebt herum und sieht von Weide zu Weide, auf einer großen Fläche, das ist bei uns in der Region eigentlich nicht umsetzbar. Sind zu wenig Flächen da.
Es gibt nur sehr, sehr wenige, so, weil das gehört wirklich noch mit Tieren. Gruppen von Tieren wirklich.
Ja, so ein Wanderschäfer ist eine Rarität, ist fast wie ein Museumsstück.
Ich weiß gar nicht, ob es in Österreich noch welche gibt.
Es gibt noch ein paar, aber die sind meistens steinalt, was ich weiß. Okay. Also uralt und so noch vom alten Schlag und sagen, die haben halt, weil ein Wanderschäfer hat auch vom Einkommen her, ist es auch schwierig, weil du bezahlst jemanden, der den ganzen Tag auf Schafe schaut und ihn herummarschiert und melken soll es noch Abend wieder anders.
Mhm. Wie bestimmt ihr die Qualität der Milch und was zeichnet die Milch, die ihr jetzt bekommt, aus?
Die Milchqualität wird bestimmt über ein externes Labor. Das muss man ihm einschicken, auch vom Gesetz her.
Das nicht selber, sondern
das ist zu aufwendig. Mhm. Und da werden bestellte Keimzahlen, die Zellzahlen,
also
das
heißt
Fett, Zell,
Fettgehalt.
Fettgehalt, dann wird dann auch bestimmt der Eiweißgehalt und noch auf Hemmstoffe wird auch untersucht. Das ist so neben Hemmstoffe sind, wenn man Tier Antibiotika gibt, dann ist das eben nachweisbar in der Milch.
Mhm,
ja. Und die Milch ist nicht verwertbar, weil ich kann nicht sagen, ich nehme Milch mit Antibiotikum, gebe Bakterien dazu und die werden dann auch umgebracht. Auf gut Deutsch, ich habe eine leere Masse und der Käse wird nichts werden.
Klingt schlüssig.
Ja, das ist eigentlich noch logisch.
Und wie bestimmt ihr für euch die Qualität? Also habt ihr da irgendwie so eine Liste, wo ihr schaut, das muss der Fettgehalt muss so und so hoch sein, Keimzahl gehen wir Minimum oder Maximum vor?
Es geht eigentlich meistens um die Keimzahl, muss man sagen. Die Keimzahl ist das Wichtigste, dass weil da unterscheidet sich eben, ob ich lagerfähigen Käse machen kann oder nicht.
Mhm.
Ja, weil es gibt so viel E. coli drinnen, also das ist der Schmutzkeim, kann man sagen.
Mhm.
Weil man muss ja sagen, das Euter hängt an der beschissensten Stelle der Welt. Mhm. Ja, es ist sowohl bei der Kuh als beim Schaf und der Ziege, es gibt keinen blöderen Ort. Wäre besser, wenn es vorne gebracht wäre,
muss man wirklich sagen. Oder am Kopf oder so.
Ja, wäre so hängt wirklich. Ja.
Bitte
so
sag das nicht, weil sonst kommt wieder so ein Genetiker drauf, dass er die Euter
Kopf hat. Ja, ja, und da ist eben, es ist eben eine Schmutzschleuse genau über dem.
Sagt der Lukas,
Milchursprung. Du
musst brutal aufpassen, speziell beim Rohmilchkäse, dass die Zitzen wirklich sauber gehalten werden, weil über die kleinsten Kleinigkeiten ja wirklich Verschmutzungen in die Milch und dann auch in den Käse kommen können, oder?
Richtig, das ist so.
Also Hygiene ein Riesenthema in dem Fall. Ne?
Ja, ja, das stimmt, das ist ganz wichtig.
Ja.
Ja. Und ja,
ja, das frage ich nur eine. Der Charakter des Käses, es geht ja schon darum, wie wird das Schaf gefüttert, oder?
Ja, das ist sehr wichtig.
Habt ihr da eine spezielle, wie wird das Schaf gefüttert jetzt bei euch, mit was? Oder steuert ihr über die Fütterung quasi die Milchqualität, oder?
Das ist so. das Grundfutter ist immer das gleiche. Das ist Heu. Das ist die Basis. Ja. Wenn das Heu nicht hochqualitativ, also gut ist, dann ist nur die Milchbasis schlecht. Ja. Ich kann nur die Milch leisten, die Spitze kann ich fördern durch Kraftfutter, dass mehr rauskommt.
Ja.
Aber wenn das Grundfutter schlecht ist, kann ich Kraftfutter füttern, bis ich schwarz bin als Landwirt. Es wird die Milch nicht ausreichend gut sein, dass es funktioniert. Also das A und O ist eine gesunde Wiese. Und da gehört am besten süße Wiesen. Es gibt süße und saure Wiesen.
Okay, das muss jetzt leider erklären.
Süße, ja, macht nichts. Saure Wiese ist eine sehr feuchte Wiese. Man geht rein und man hört sofort den Gastritt.
Mhm.
Beziehungsweise man geht nach Regen rein und merkt, es ist eine nasse Wiese und man hört schon den Morastschritt.
Das heißt, süße ist ein feuchter Boden, oder?
Genau. Mhm. Und eine süße Wiese, da ist leicht fallend oder ist es gut drainagiert.
Mhm.
Und es wachsen andere Gräser, interessantere.
Und süß und sauer betrifft dann den pH-Wert oder wo?
Nein, das ist eher von das, ich glaube, das kommt von dieser Alterswort süß und sauer, vielleicht zum pH-Wert zum Wasser nicht, aber es ist einfach die Schafressen lieber Süßes, von der Süßen wie es von der Sauren. Also man hat lieber ein Zucker als Essiggurkel. Kommt davon, je nachdem, ob man was getrunken hat. Ja,
es gibt
hat,
ganz wenige, aber, die das würden sagen, Essiggurkel sind wir lieber, aber tendenziell tendiert man eher zum Zucker.
Ja, genau. Tendenziell zum Cola, also je zum...
Ja. Das heißt, du schaust, dass das Grundprodukt ist, gut ist.
Ja, das ist wichtig.
Und es wird halt nachher zum Schluss oder generell mit Kraftfutter einfach ergänzt, oder?
Genau.
Ist jetzt auch wieder, wir sind eigentlich keine Landwirte, wir reden oft mit Landwirten, haben aber selber wenig Ahnung. Kannst du uns kurz erklären, was in wenigen Worten, was ist Kraftfutter? Weil du denkst, Kraftfutter man so ganz arge Sachen, aber
nein, was ist Kraftfutter? Getreide. Getreide ist immer hochenergetisch.
Mhm.
Ja. Und es gibt Getreidemischungen. Oder man gibt es zum Beispiel nur Gerste, gequetschte. Oder man lässt es voll quillen, kann man machen, also mit Wasser versetzen, das eben leicht aufgenommen wird.
Kraftfutter heißt
Energiefutter. Energiefutter, und das ist Getreide.
Das ist Getreide.
Genau. Also
das ist jetzt nicht irgendwie so Energie, die künstlich
zugeführt wird. Nein, es ist gerade
wohl so. Genau.
Es ist einfach Hochenergiefutter, aber es reicht nicht als Grundfutter aus. Das ist das.
Was fehlt im Kraftfutter, was im Grundfutter drinnen ist?
Boah, da greifen wir weit. Und zwar geht es darum, es geht um einen Aufbau.
Ja?
Das war lange über dem Studium, war das lang her. Und so geht es darum, wenn die Wiederkäuer haben andere Bakterien in den Mägen, das ist eine Symbiose, und die können die Zuckerketten im Gras, beziehungsweise im Raufutter besser spalten, sie können sie spalten und der Mensch eigentlich nicht. Ja, der Mensch, wenn es ein Gras gibt, verhungert er. Und das Schaf ihm nicht. Und das ist oder Schafkuh, Ziege, ist wurscht, jeder Wiederkäuer. Und die haben die Symbiosen eingegangen und dadurch gewinnen sie Energie. Auf gut Deutsch, sie setzen Zucker frei. Und Zucker ist der Antrieb, das ist der Motor des Körpers. Ja, also
das heißt, der Zucker kommt nicht nur, über das Grundfutter.
Das Grundfutter ist, gesagt, genau, das ist die Basis.
Dann
das kommt zum Beispiel, ist genau so, ich esse den ganzen Tag nur Eiweiß. Und da schaust du, wirst nicht glücklich, beziehungsweise es ist nicht gesund. Und wenn ich sage, ich esse den ganzen Tag nur reinen Zucker. Und so habe ich den Ausgleich. Ja. Das ist die Basis.
Du hast jetzt auch ein gutes Stichwort, glaube ich, gesagt, was ich damals bei dem Gespräch mit Lukas Zankler mitgekriegt habe, das ist quasi in der Wiesen. Sind die ganzen Mikrokulturen oder Mikroorganismen drinnen, die im Endeffekt dann über die Verdauung, über die Milch, in der Milch dann drinnen sind. Ja? Und jetzt kommen wir quasi mit diesem.
Meinst du jetzt Nährstoffe oder Mikroorganismen?
Mikroorganismen. Das Mikrobiom, quasi was dann entweder im Rohmilchkäse, im Rohmilchkäse mitverarbeitet wird, wo man quasi mit diesen Mikroorganismen arbeitet in der Käseherstellung. Und dann gibt es quasi auch soweit ich das gelernt habe, erst die Pasteurisation der Milch, wo man dann quasi kontrolliert, gezielt einzelne Mikroorganismen wieder zusetzt. Ja?
Genau.
Und jetzt die Frage an dich, nach welchem Verfahren arbeitet ihr bei euch in der Käseherstellung? Habt ihr einen Rohmilchkäse, habt ihr einen pasteurisierten Käse oder wie verarbeitet ihr die Milch?
Und dann? Wir erhitzen die Milch,
ja?
Also wir erhitzen sie auf 65 Grad und dann wird durch einen Thermisator und in weiterer Folge werden die Kulturen hinzugefügt, die wir haben wollen.
Terminisator ist ein...
Thermisator. Nein, Terminator.
Also Terminator.
Nein, Thermisator. Und ein Terminator.
Wichtiger.
Terminator. Nein, der hitzt die Milch kontrolliert auf die Temperatur, was wir haben wollen. Ja, ja. Und in weiterer Folge sind eben diese Wildkulturen, die werden ausradiert, das stimmt schon.
Das stimmt schon. Ja. Also doch Terminisator.
In ja, ja, Terminator. Ja. Ja, er pflegt das. Und er, aber er ist halt auch... Ja. Er macht Produkt auch sicher, also er bringt mir auch die ganzen, es gibt nicht nur gute Organismen, es gibt auch die schlechten.
Genau, genau.
Und die schlechten sterben dadurch auch ab. Und man muss auch sich bewusst sein, wenn man ein Produkt herstellt, ein Lebensmittelprodukt, dass man Leute krank machen kann. Ja? Also wenn man, das Damoklesschwert jeder Käserei ist die Listeriose, genau, das ist das so. Und da ist ja nicht das Schlimme, dass man es hat, sondern das Schlimme ist, was passieren kann. Also die schwangere Frau verliert das Kind. Der alte Mann oder das ganz junge Kind oder der
Immunschwache,
Gehirnentzündung. Und um das geht's, ja. Und das, und da ist die Sauberkeit einer Milch das Wichtigste. Und deswegen ist Milch, ist auch sehr, sehr stark kontrolliert, Milchwirtschaft. Fleischwirtschaft ist auch kontrolliert, aber hat nicht so strenge Regeln wie die Milchwirtschaft, muss man schon sagen. Ja. Und
deswegen ist man ja ein bisschen auch raus,
genau, ja.
diesen Unterschied zwischen
genau.
Rohmilchkäse. Warum entscheidet sich der eine für einen Rohmilchkäse, der andere dann eher für den pasteurisierten Käse?
Genau, etc. Und man kann auch, es gibt noch einen Weg, es gibt die Bakteriophage.
Okay.
Das ist das, was die Molkereien machen, die tun pasteurisieren und es ist wie eine Riesenzentrifuge und Bakterien werden immer rausgeschleudert, auf gut Deutsch, kann man sagen.
Das ist dann nur ein Schritt.
Das ist noch ein Schritt weiter, das ist halt sehr teuer. Man braucht große Milchmenge, damit es auszahlt zum Arbeiten. Und dadurch kann man Milch auch relativ steril machen, beziehungsweise steril ist das falsche Wort.
Sicher.
Sicher. Ja. Sicher kann man sagen, ja, das ist das Wort. Ja. Und ja, das muss eben einmal greifen, muss er noch einmal sicher arbeiten, weil die hat gar keinen Bezug mehr zum Tier. Die kriegt nämlich angeliefert von sehr vielen Bauern. Das wird zusammengeschüttet. Und dann wird sie eben homogenisiert, kann man sagen, standardisiert. Wobei man Milch auch nicht sagen darf, homogenisiert, weil homogenisieren heißt, ich zerschlage die Milch, die Fettkügelchen und mache Trinkmilch. Aus homogenisierter Milch kann man schlecht Käse machen, das ist das Nächste.
Das ist eine gute Frage, das heißt, wenn ich daheim jetzt mein Milchbackel habe vom
Supermarkt. Das ist homogenisierte Milch, die holt länger, ja genau.
Die holt, das ist die normale Vollmilch, was ich kaufe im
Das ist normale Vollmilch, die wurde abgerahmt auf den 3,5-Wert oder darunter, weil die Kuhmilch hat nur 3,5%, auch nicht die Schafmilch.
Abgerahmt, also entfettet
ein bisschen. Entfettet, ne? Genau. Mit dem Fett kann man ja wieder Wertschöpfung machen. Ich mache zum Beispiel verschiedene Produkte wie Butter, das ist der Klassiker. Und ja, und im Endeffekt... Man probiert ja aus dem Produkt, was man herstellt, wenn man wirtschaftlich arbeitet, mehrere Dinge herzustellen. Die Vorreiter waren Italiener, kann man sagen, glaube ich. Die machen ja den Parmesan und Prosciutto. Und das geht Hand in Hand.
Also Parmesan und Prosciutto?
Ja, weil das Schweinchen Prosciutto wird mit Molke gemästet. Und die Molke fällt an vom Parmesan machen.
Was passiert mit eurer Molke?
Wir machen es ähnlich. Wir geben das.
Ihr macht Prosciutto?
Nein, wir machen. Ich würde gerne Prosciutto machen, aber da fehlen mir erstens die Reiferäume und auch das Know-how. Das ist ein weiterer Rahmen.
Bist du noch jung, ne?
Ja, genau. Also, ja, okay. Ich habe mich gerade mal an den Lardo herangetastet und den Pancetta, das ist gerade so. Okay. Aber alles nur für den Eigengebrauch. Und man kann aber damit sehr gut Schweinemast betreiben.
Das heißt, es macht das durchaus Sinn, das quasi auf einem Hof.
Richtig, ja. Es ist ja bekannt, die Schweizer und so, die machen ja die Schotenmast, heißt das. Die nennen die Molke Schotte. Ja.
Schotten, also
wieder Schotte.
Molke.
Ja. Schotten. Also. Ja, genau. Schottenkäse ist nichts anderes wie, ist eigentlich der echte Ricotta. Es gibt ja auch mehrere Ricotta-Arten. Man kann selber Ricotta herstellen oder man, weil Ricotta ist eigentlich reiner Eiweißkäse. Die hat
Fitnesskäse quasi.
Fitnesskäse, genau. Das ist eigentlich das, was die Whey-Protein in reinst von. Ja. Und ja.
Wie viele Schweine habt ihr?
Wir haben jetzt, aktuell haben wir 8 Stück.
Tatsächlich.
Wobei 4 sind am Hof und 4 sind bei Freunden gestellt.
Das heißt, das ist jetzt dein Prototyping-Start, wo genau. Du dann...
Das, den geschlossenen Kreislauf entstehen zu lassen, das ist das Wichtigste.
Super.
Also das wäre das Schönste.
Jetzt waren wir eigentlich in der Käseherstellung irgendwie, aber warum Kreisläufe? Warum hast du das jetzt erwähnt? Ist das irgendwie ein Thema, was dich beschäftigt? Kreisläufe oder
schon,
hast du das nur so ergeben?
Nein, es gibt sie, glaube ich, wenn man ein Produkt herstellt, gibt es automatisch. Also zum Beispiel, wir machen ja mehrere Käsesorten. Unter anderem machen wir den Roten Prinzen, das ist eigentlich ein Weichkäse, vom Schaf. Mhm. Und der ist der Rohling. Mhm. Den affinieren wir.
Entweder was das?
Affinieren, also verfeinern.
Aha,
so.
Okay.
Und zwar entweder mit Buchenasche, vom Selchen, die Asche, was überbleibt, mit der wird der Rinde eingeschmiert, das kann man mitessen. Mhm. Ja, oder mit Weingeleger. Das Weingeleger ist, wenn ein Wein ins Weinfass kommt, mhm, dann sind noch genug Sedimente drin, also so Schwebstoffe, die mhm senken ab, mhm, dann wandert der Wein ja von Fass zu Fass, mhm, die Schwebstoffe bleiben, mhm, und ich kann ihn damit den Käse einschmieren.
Mit den Schwebstoffe?
Ja, mit Schwebstoffen, das ist der Weingeleger, heißt das. Ich kann auch ausbrennen.
Ich kann auch Schnaps machen.
Ich kann auch Schnaps machen. Ja, das ist ja Affinieren, kommt aus Frankreich. Mhm. Da war ja auch so, dass aus Frankreich oder schwierig, ja, Affineur. Also. Affineur. Es ist halt so französisch, okay, an. Ich bin jetzt sicher aus Frankreich und ich glaube schon.
Ja.
Es geht ja darum, ein Produkt durch Behandlung zu einer Variation zu machen. Ja. Mhm. Und das geht's. Und verschiedene Geschmäcker mit einer
Grundprodukt
Sache. Genau. Durch okay Verfeinerung und Verbesserung mehrere Sachen zu machen.
Das aber halt du deswegen Arsch, Geschmack ja drauf? Oder
man gibt einen Touch. Wein und Käse. Wenn man den Weinkäse isst, hat man so einen leichten Weintouch im Mund.
Also okay, es geht aber nur um Geschmack. Es geht darum, dass irgendwie der besser reift oder so?
Nein, das ist egal.
Okay,
das ist. Mit dem Schimmel, mit der Asche, da war es eigentlich dazu da, damit die Käsereien in einem Dorf, weil es waren immer mehrere Dorfkäsereien, unterscheiden konnten, von welcher Käserei es kommt. Und so gesagt, du hast da Schicht Asche rein, ich tue keine rein. Ja, die Asche kann mitessen, sie ist neutral im Geschmack, macht es ein bisschen erdiger. Und so sind eben Aschenkäse entstanden. Und die Aschenreifung ist ja auch eine sehr alte Art, wie man Produkte haltbar macht. Fleisch und Käse.
Also doch, Haltbarkeit wird schon wieder auf.
Bei Asche geht es schon, aber bei Wein ist es so mehr der Touch, der Geschmack. Ja, und die Region präsentiert sich besser, wie man zum Beispiel Schilchergelege.
Okay, ja, okay.
Ja, das ist so, und da ist wieder geschlossener Kreislauf, wie man dann trifft sich.
Kreislauf,
genau, da wollte ja, genau, hin, ja, da kommt es ja, wieder ja, in den ja, Ganzen. Und,
ja.
Ja. Und man muss sich halt.
Deine Affinität jetzt für Kreisläufe hat sich jetzt ergeben, wie?
Ja, die Marke ist. Wenn man ist selbstständig, muss man erfinderisch sein. Was tue ich mit meinen Nebenprodukten? Ich kann es nicht den Knall runterschütten. Weil da kommt
bald schon, aber es tut aber
wahrscheinlich mal, ja, weh, oder? Ich glaube auch, man bekommt irgendwann mal eine Anzeige oder bald einmal, dass die Kläranlage sagt, wo kommt die ganze Molke her?
Bitte. Also ja, das natürlich. Ja,
das ist ja, das ja, passt ja nicht zusammen.
Ja, ja.
Und wieso soll ich es entsorgen? Beziehungsweise man kann auch Energie produzieren, das ist sehr aufwendig, sehr kostenintensiv. Mhm. Das Günstigste ist, ich fütter es jemanden anderen und der macht damit Muskelmasse, beziehungsweise produziert Fleisch in weiterer Folge. Mhm. Das ist eben, das Schwein als Omnivore freut sich drüber.
Omnivore heißt,
frisst alles. Also
man kann
alles.
Also Fleisch und
Fleisch pflanzlich. Und pflanzlich, genau, kann beide ernähren. Das ist mit Menschen sehr ähnlich, das ist ein bisschen
ja
makaber, aber ist es halt so.
Ja.
Und, ja, und da ist man, ich bin auch draufgekommen durch, Schulung. Ich war in der Wildschönau, das ist in Tirol, das ist also ein recht entlegenes Tal. Bergstall.
Mhm.
Und da war ich beim Käse mit Johann, das war so ein Senderkurs, und der hat eben Schweine gehabt, so viele dort.
Mhm.
Und das war extrem spannend, und dann haben mir alle erzählt, die was halt auch gegessen waren, dass ihre Eltern zu Hause auch so viele Schweine halten. Mhm. Da denke ich mir, das gibt's ja nicht. Und dann habe ich gemerkt,
Der Käse von den Schweinen.
Ja, genau, da kommt der Käse. Von. In der Steiermark ist einfach für Käse noch sehr viel Potenzial da.
Mhm.
Käsereien, weil wir haben viel Fleisch, Wein. Und dann habe ich angefangen zu tratschen, also zu reden, man fragt halt herum so, und dann ist dann die Aussage gekommen, die Steiermark war für drei Sachen, ist die Weststeiermark für drei Sachen zuständig. Das war Bienen, also Honig, es hat viel Wasser gegeben, Teiche, ja.
Also Fisch oder was?
Fisch, ja. Ja. Der Karpfen ist der typische mal gewesen, der ist auch
viel Steiermark
schon, ja.
Der Karpfen?
Ja.
Okay.
Mhm. Ja, weil es so viel Regen ist. Und jetzt fällt mir ad hoc das dritte nicht mehr ein, weil es so viel geredet hat.
Das ist
wurscht, das kommt wieder.
Machst einfach woanders weiter,
ja,
was dann kommt.
Ja, aber das Faszinierende ist ja eigentlich, dass es hier auch relativ viele Schweine gibt, oder? In der Region. Aber die werden eigentlich alle.
Der Schwein war's, danke.
Ja, genau.
Schweinemasse, danke. Danke, Simon. Nur die Schweine war's. Die haben wirklich, wenn die Schweinemasse
aber, nicht
hat, die soll es jetzt nicht wiedergeben.
Ja, aber vor allen Dingen hier, es wächst überall Mais, oder?
Ja, das ist aber eine Neuentwicklung. Das ist auch, das ist ja mit dem Mais, das, die Mais, die Maismast, ja. Beziehungsweise wird viel gemaxt. Maxen ist also ein bäuerlicher Ausdruck, das ja. Maxen ist nichts anderes als wie Maismusen, also zusammenhacken. Und Maxen,
ja.
Die Firma hat Max. Max, irgendwas Max 30, das ist der Aufsatz für den Traktor, der was
als Mad Max
ist. Ja. Mad Max, ja, das ist die, okay, die ultimative Maschine. Und so ist das Max entstanden.
Okay.
Und so kann man, die Rindermast wurde eben so stark betrieben durch.
Deswegen habt ihr es den Meistern.
Unter anderem. Mhm. Also, ist ja auch der Unterschied zwischen einem Worts und Bauworts.
Ein Wort. Du kannst,
ja. Worts ist ein
du warst, Mais musst du das erklären. Und
Bauworts ist einfach nichts anderes als Weizen.
Okay.
Bauworts.
Bauworts.
Bauworts. Mhm. Das ist sofort Sklaverei. Mhm.
Mhm. Na, aber zurück zu deinen Schweinen. Du wolltest jetzt quasi die Molke nicht wegschütten, das heißt, du
ja, und ich kann mir nicht eine große Biogasanlage leisten. Das ist ja wieder sehr kostenintensiv und das Schwein ist eben das, was das ist. Und dann habe ich geschaut eben und dann steht in jedem Buch, wenn man das nicht überliest, steht drinnen, dass der Prosciutto durch mit Molke gemästete Schweine entsteht. Ja. Und so ist es eben, dass die Italiener schon immer gesagt haben, sie wollen geschlossene Kreisläufe, viel Abfallprodukt, ein Nebenprodukt, nicht Abfall, sonst ist es negativ behaftet. Und so, ja, ist die Idee entstanden.
Ja, und was passt besser zusammen wie ein Käse und ein Prosciutto irgendwo, oder?
Ja,
das liegt eh fast auf richtig, der Hand.
Richtig. Ja, und dann welche Schweinrasse, das ist nicht so schwierig, für was entscheidet man sich? Und da war mir wichtig eben eine sehr robuste Rasse und da haben wir uns für das Mangalitza entschieden.
Das Mangalitza.
Das Mangalitza ist halt ein Fettschwein.
Ja.
Da lacht dich jeder Fleischer, lacht dich aus
und sagt,
das Fischerl, das ist so groß wie eine Erbse, oder? Sag ich, ja, aber ist ja wurscht. Es ist geschmacksintensiv, es passt.
Also Mangalitza hat sehr, sehr dicke Fettschicht, deswegen hast du vorher Lardo gesagt. Lardo ist ja quasi der weiße Speck oder das Fett vom Mangalitza-Schwein. Ne?
Ja, richtig. Der Rückenspeck, der Kampfspeck. Kommt ja eigentlich aus Italien. Die haben auch sehr viel die Bergarbeiter bei den Marmorsteinbrüchen haben so viel Energie gebracht. Mhm. Und die höchste Energie kriegt man durch Speck. Ja. Okay. Kann man ja auch sagen, Fett. Ja. Und so haben die angefangen, das eben einzulegen, diesen großen Steinblöcken. Mhm. So. Das ist auch deswegen entstanden, weil es in einem Marmorsteingebiet wäre, sonst vielleicht wäre es holzbürtig gewesen. Mhm. Ja, und so ist es im Kummern. Und der Krispel, das ist ja ein sehr bekannter Postschank, der macht das schon lange.
Ja.
Das ist sehr, sehr cool. Ja. Aber er hat keine Molke zum Mästen.
Ja.
Und dann muss man auch noch sagen, mit Kuhmolke wird es nicht so gut wie mit Schafmolke. Das ist das Nächste. Das muss man auch probieren.
Also Schafmolke
Schaf ist sehr gut
für den Schweinemast.
Einfach, ja.
Okay. Warum? Molke trinkt man, kennt man so aus Fitnessgetränk? Oder
haben wir auch schon gehabt, ja. Haben wir auch gedacht, als Geschäftsidee haben wir erst ein Getränk gemacht.
Ja, hast du auch probiert? Okay.
Mal probiert, ja.
Ist
Mamu hat es geheißen. Margos Molke.
Mamu?
Ja.
Mamu, weil es ein Schafmolke ist.
Margos Molke, das war kein Kuhmolke. Also der Name war ein bisschen irrig für den.
In welchem Jahrzehnt war das?
Mamä hätte
es war. Ja.
2000 oder?
Ja. Das war.
Vielleicht liegt es aber wirklich noch am Namen. Probiert es nochmal mit Mamä.
Mamä? Ja. Mamä. Ja. Aber jetzt ist schon, wie ich Lizenz habe. Ja.
Ja, check mal. Simon, du checkst nicht mal die Domain, bitte. Ja.
Nein,
aber ja. Warum hat das nicht funktioniert? Oder hat es funktioniert?
Das war der Arbeitsaufwand zu intensiv.
Außer Getränk,
das Abfüllen, das, genau, das Produzieren, Abfüllen und das. Im Endeffekt haben wir noch gehabt, also wie die Flasche hier, die ist so mit einem, ich sag immer Pümpelverschluss.
Diese Glasflasche mit einem
Bügelverschluss, ja.
Bügelverschluss, ja.
Und das haben wir gedacht, dass wir die Leute so ihnen verkaufen, dass sie sagen, sie können auch diese Glasflasche nehmen und dort kann man Säfte wieder abfüllen für sich selbst zu Hause. Der hat eine Glasflasche, dann braucht es wegschmeißen, nichts zum Schrauben, das ist was Schönes mit Stoppelverschluss. Aber die Leute haben zwei Flaschen braucht, aber nicht 10. Ja,
dann sind sie zurück. Wenn du Stammkunde bist, hast du
genau, viele. Ja. Dann haben angefangen wieder befüllen beim Stand, dann haben viele die Flaschen nicht ganz sauber bekommen, dann haben sie angefangen zum Schimmeln zu Hause und gesagt, die Marke war schlecht, das gibt's nicht, die ist von gestern.
Ja.
Jetzt kommen Diskussionen auf. Oh Gott, und man lenkt ein und dann sagt man irgendwann, sollen wir uns eine Flaschenwaschenlage zulegen?
Und dann geht's los.
Und dann geht's los.
Und dann brauchen wir schon wieder 100 Schafe mehr, weil sonst zahlt sich das nicht aus.
Ja, und dann kommt wieder die Wirtschaftlichkeitsrechnung und ja, und dann haben wir gesagt, wir sind halt prime Käsehersteller und machen mit der Marke was anderes.
Schuster bleibt bei deinen Leisten quasi, ja. Wechselt nicht so oft, wirst du aber
machen. Ja, gell? genau.
Betriebsumstellung, ja.
Genau, und
dann habt ihr dann...
Ja, so hat es entwickelt, die nächste Schritte mit den Schweinen und das ist eben...
Das machst du jetzt so nebenbei.
Ja, genau.
Wo sind die Schweine eigentlich?
Viele sind da und die nächsten sind bei einem Bekannten untergestellt, weil er hat da mitgemacht.
Das heißt, ihr darfst dort einfach gemeinsam ein bisschen probieren?
Genau, weil der ist so ein Fleischer.
Mhm. Ah, ja. Perfekt.
Ja, also genau.
Im Verbund wieder?
Ja, aber der macht primär die Masten mit Gerste. Also, okay. Weil er hat viel mehr Schweine und er macht die vier mit so, weil er sagt, das ist ihm zu aufwendig, herzufahren, die Molke zu holen und dann dem Schwein zu geben. Mhm. Das ist auch viel nicht wirtschaftlich interessant von dem her.
Aber jetzt ist das quasi die Schweine, über die wir jetzt eigentlich gar nicht
reden
wollten. Jetzt ne? Gar nicht, na, wollten. Oder, gern. Aber die sind ja quasi deswegen entstanden, weil einfach ein Nebenprodukt da war und das hat irgendwie konsequenterweise zu den Schweineln geführt. Jetzt, genau, jetzt gehen wir wieder über die Molke zurück zu dem, die Molke war ja nur ein Nebenprodukt.
Ja.
Jetzt hast du, oder gehen wir vielleicht jetzt wieder zurück überhaupt auf die Käseherstellung, wo wir vorher quasi kurz abbogen sind. Du kriegst die Milch täglich oder wie oft angeliefert, oder?
Wir bekommen sie alle zwei Tage.
Alle zwei Tage?
Genau, weil sonst wäre es zu wenig von dem Gemelken her.
Das heißt, ihr darfst alle zwei Tage Käsen
genau. Dann? Mhm. Weil ich muss revidieren, vorher haben wir verdauen. Ja. Schaf gibt 2 Liter Milch am Tag, nicht mehr. Also nicht 4 Liter.
2 Liter?
Ja, das okay. War
Blödsinn. Gut, das habe ich den Zettel.
Ich habe gerade geißen, wie nachgedacht, das ist jetzt ein Blödsinn, das hast du jetzt vergockelt. Nein.
2 Liter?
Ja.
Am Tag?
Am Tag, ja.
Okay.
Mhm. Da kalt man die Gemelke zusammen und
ja, genau. Dann wird das Käse dann. Ja. Wie wird das geliefert? Gekühlt oder?
Gekühlt. Ja, es muss gekühlt sein. Es hat unter 8 Grad. Das ist wieder so eine Bedingung, so wenn man Produkt, also Milch lagert, muss man gewisse Temperaturen halten, sonst fängt es ja arbeiten an. Die Wildkulturen kommen hoch und das Produkt verdirbt. Mhm.
Und dann waren wir im Prinzip eh schon beim nächsten Schritt,
da
beim Terminator oder Thermisator.
Thermisator, richtig, ja.
Warum 65 Grad? Das hätte mich vorher wirklich interessiert, weil beim in der normalen Pasteurisation, wie sie gehört, waren es 75 eigentlich.
Ja, jetzt. Eigentlich sind es 72.
Eigentlich sind es 72, aber...
72 für 30 Sekunden oder 65 für 30 Minuten.
Es ist eine Funktion von Temperatur und Zeit.
Temperatur und Zeit, das ist wichtig.
Je höher die Temperatur, desto kürzer dann die Zeit.
Genau.
Okay.
Und das Problem ist, wenn man sagt, man pasteurisiert, dann fallen die Käsesalze aus. Das Kalzium fällt aus, das es ich brauche, um eine Kalziumbrücken herzustellen zwischen den Casein. Mhm. Und dann muss ich wieder das hinzufügen. Das ist Kalziumchlorid, heißt das. Das ist Käsereisalz. Immer wenn auf einem Produkt draufsteht Käsereisalz, dann wurde es hinzugefügt.
Okay.
Und Käsereisalz. Ist, ja, genau. Und das, ich mag es nicht. Ich möchte keine Chemikalien hinzufügen müssen. Ja.
Ist da also
ich muss mit Chemikalien rein.
Wieso
soll ich ein Produkt wieso soll ich es hinzufügen müssen, wenn es anders auch geht?
Mhm.
Ja.
Mhm.
Es ist ja entstanden, um den Käse haltbar zu machen, um den die Sporen der Clostridien zu unterbinden. Das ist wieder anders.
Ja.
Das ist,
wir müssen den Detail vertiefen, weil sonst
Franz kommen noch weiter raus.
Ja.
Und ja, wenn ich es anders schaffe, dann mache ich es eben anders. Mhm. Ohne Käsereis. Ich muss es deklarieren auch und das, ich möchte nicht dem Kunden erklären müssen. Weil viele wissen es nicht, dann kommen sie drauf nach einer gewissen Zeit und dann sagen sie, du hast mich angelogen, lange Zeit hast nie zu mir gesagt. Ich sage, sie haben auch nie gefragt. So komme ich nie in diese Situation.
Käsereisalz, sagst du.
Ja. Käsesalze.
Oder Käsesalz.
Das ist nicht Natriumchlorid, wie viele glauben, dass normales Salz, das salzig schmeckt, sondern es ist Calciumchlorid.
Das gibt es genauso als Medikament.
Okay. Ja. Okay.
Geht auch ums Gleiche. Brücken herstellen.
Okay. Blutgerinnung. Und die Funktion im Käse ist, eben das zu beschleunigen, oder?
Na, damit es wieder funktioniert.
Damit es wieder funktioniert. Okay.
Sonst hast du eine ganz schlechte Ausbeute und der Käse wird nicht.
Okay, und ihr verzichtet einfach drauf mit, dem, genau. Mit der Konsequenz.
Wir gehen nicht mit der Temperatur, kürzere Zeit.
Mhm. Ja.
Wir bringen nur trotzdem
90%
der Pathogene
um. Ja.
Nein, wir gehen nicht, auf 1/2 Stunde gehen wir nicht, sonst wäre es wieder pasteurisiert.
Mhm. Okay.
Und
also es ist nicht ganz pasteurisiert.
Nein, es ist erhitzte Milch. In der EU ist laut Gesetz ab 58 Grad erhitzte Milch, laut EU-Gesetz. Ja, das ist so.
Ist erhitzt, oder wie?
Erhitzt.
Erhitzte Milch.
Und dadurch ist sie, wie soll ich sagen, die Gefahr der Gesundheitsschädigung ist stark unterbunden.
Okay, das heißt, es gibt einfach zwischen diesen Dimensionen,
gibt's
ich glaube, das ist echt interessant, dass man es einmal hört, zwischen der Rohmilch, wo ich die Rohmilch verarbeite, pasteurisierten, gibt es dann quasi, wie gesagt, das ist die erhitzte oder thermisierte?
Thermisierte, nein, erhitzt ist alles. Alles über 58 ist erhitzt.
Alles und dann über 58
genau.
Ist erhitzt, ja.
Und dann gibt es die thermisierte, das ist zum Beispiel bis 65 Grad.
Thermisiert ist bis 65?
Ja, genau, bis 63 Grad, das ist
ja, okay.
Wie so Färberei. Dann gibt es die pasteurisierte Milch
ja.
Und dann gibt es die ultra hoch erhitzte Milch.
Und der kann man auch noch an Käse machen?
Da ist alles hin. Das hat doch die Konsistenz von Milch, ja, das war es aber das schon. Das ist ich glaube, bei 120 so Grad
noch, das ist diese ewig getrocken haltbare Milch.
Ich glaube, das ist die Formil. Du brauchst keine
Milch. Ja, diese trocken.
Ja, genau. Nein, die muss gar nicht trocknen. Die,
Das sind die Pakete. Ja, das sind die ewig
ungekühlt, haltbar. Meine ich. Ungekühlt, genau. Ungekühlt ja. Haltbare Milch. Aus der kann ich aber definitiv überhaupt keinen Käse mehr machen, oder?
Nein. Aus dem Backel? Da ist alles so zerschlagen und fein gemacht drinnen, dass sie einfach keine Verbindung mehr eingehen.
Okay. Und für den geneigten Hobbykäsemacher und die geneigte Hobbykäsemacherin zu Hause, ich könnte theoretisch noch mit dem Milchbackel mit der Vollmilch, was ich so kaufe, könnte ich theoretisch noch Käse machen. Wird aber schon schwierig, sehr oder?
Schwierig. Du kannst auch die Frischkäseproduktion machen, aber auch nicht mehr gescheit, weil die Milch homogenisiert wurde. Das heißt, die Fettkügelchen wurden so fein zerstäubt durch einen Homogenisator. Das ist einfach der Presszucker.
Durch einen kleinen Druck.
Aha. Ja. Und dadurch ist die Milch länger haltbar.
Die Fettmoleküle, glaube ich, werden da einfach alle auf
werden die gleiche Größe. Werden kleiner gemacht, genau. Das sind die Kügelchen. Ja.
Okay. Das heißt, jeder, der zu Hause Käse machen üben möchte, ist dort...
Ist glücklich, wenn er zu einem Bauern geht, der Milch herstellt und er kauft eine Rohmilch ab und erhitzt sie.
Okay, also macht keinen Käse mit
Wackelmilch.
Mit Wackelmilch. Das wird eher
macht euch nicht unglücklich.
Traurig oder macht euch
ja, nicht unglücklich. Man kann den Ricotta machen, diesen... aber der wird auch nicht funktionieren.
Okay, also ja. Am besten mit...
Ja, genau, weil der echte Ricotta ist ja nur der Molkekäse und dann eigentlich ist der Mozzarella der erhitzte Milchkäse.
Okay, weil ich hätte jetzt einfach ein Backelmilch genommen und hätte probiert mit der Käse machen, hätte mich gewundert, hätte mir gedacht, schon wieder was ich nicht kann, dabei liegt es gar nicht einmal an mir. Doch, es liegt an mir, weil ich falsche Milch gekauft habe. Aber ja, es liegt mir dann. Ja, okay. Verstehe. Aber ihr tat es jetzt, wie viel Grad macht ihr jetzt nochmal?
Auf 65.
65 macht ihr, ja. Und was passiert dann?
Dann kommen Kulturen dazu, also die Kulturen, die ich haben möchte, entweder die Weichkäsekulturen, Schnittkäsekulturen oder Frischkäsekulturen. Mhm. Und in weiterer Folge, die bebrüte ich kurze Zeit, also in der Milch,
was?
Warten, bis sie sich vermehren.
In der Milch, ja?
Ja, also bis sie sich teilen.
Wie sind denn da die Mengen? Leert man da quasi einen Liter auf 10 Liter von dieser Kultur?
So kann
man sagen,
ist
das ein Pulver, ist das eine Flüssigkeit?
Es wird im Pulver angeliefert.
Ja?
Ja. Ja. Das wird dazugegeben, das ist ein Schockgefrorene. Die werden zugeben in die Milch, dann wird warten, bis die Milch laut Hersteller...
Also ist ein Pulver.
Genau, bis sie aktivieren, heißt das, ja, bis sie aus der Schockstarre erwachen und sich anfangen zu teilen. Ja.
Wie merkt man das?
Man merkt es im Endergebnis. Ja, man merkt es von der Säurung her, weil das ist das nächste Thema. Man misst nachher den pH-Wert der Molke und das ist der Anfang, der Startschuss für die Käsereifen, kann man sagen. Ja. Also diesen pH-Wert, zu diesem pH-Wert habe ich den Käse rausgenommen und in weiterer Folge entsäuert er nur mehr langsam weiter. Sind die Kulturen gut gewesen? Und ich habe
du misst den, während der Käse, also quasi das Feste, noch in der Molke schwimmt, misst du in der Molke den pH-Wert und bestimmst darüber...
Nein, das geht eben nicht, das ist das Problem. Du musst den Käse schon, den Bruch schon rausnehmen und kannst das dann messen. Du kannst, das sage ich, merke es fürs nächste Mal.
Ah, okay, aber die Zeiten bleiben konstant. Das heißt, du kannst mit diesen Werten...
Genau, die sind schon empirisch, also das kriegt man vom Hersteller auch mitgegeben. Ja. Es ist ja, es gibt nicht so viele Kulturenhersteller. Mhm. Ja. Man kann sie bestellen als Flüssigkultur in Rotholz, das ist eine Schule in Tirol, eine Landschaftsschule. Oder man nimmt sie gefriergetrocknet von diversen, wie soll ich sagen, Kulturhändlern.
Okay, gut, das heißt, man, nach dem ersten Thema weiß man ungefähr, wann man den Käse...
Ja, oder es steht schon, es gibt so eine Anleitung, zu welchen Temperatur welche Teilungskurve herrscht und wie intensiv der wird oder wie schwach.
Wie lang ist ungefähr von der Zugabe der Kultur, also das heißt, du hast eine warme Milch vor dir, die eine Temperatur hat, bei welcher Temperatur gibt man diese Kultur dazu?
Das ist verschieden, je nach Rezept. Die Temperatur schwankt zwischen 26 bis 36 Grad. Und beim Parmesan wird sogar die Milch nachher nochmal erhitzt, also der Bruch auf 50 Grad. Also
okay.
Das ist noch das Nachbrennen, das sind mehrere Schritte. Der Ablauf ist immer so, Milch, Kultur, bebrüten und nicht bebrüten, oder, und dann kommt Lab dazu. Mhm. Ja. Lab ist eben die Trennung. In weiterer Folge kommt es ihm zum Schneiden.
Wann kommt das Lab dazu? Wie lange?
Das Lab kommt dazu, circa 2 Stunden, nachdem du die Kulturen dazugegeben hast. Ist verschieden, also 1 Stunde bis 2 Stunden. Manche lassen sogar 3 Stunden bebrüten. Ja. Und dann kommt das Lab dazu. Dann kommt eben diese Auftrennung. Ja. Und da kommt es auch darauf an, wie viel Lab du gibst. Zwischen sehr schneller, aber und ganz langsamer Aufteilung. Ja. Und dann
es hängt von der Menge des Labs ab, oder?
Hängt von der Menge ab, aber man kann, es ist nur bis zu einem gewissen Grad steuerbar. Ich kann jetzt sagen, ich lade jetzt eine Flasche Lab rein und bin in 5 Minuten fertig. Ja, das haut nicht hin. Also es ist noch immer
gewisse Zeit. Grenzen nach oben, nach
genau.
Oben,
ne? Und da ist auch...
Ah, noch mal kurz, um das nachzuvollziehen. Also die Kulturen gebe ich rein, eigentlich für den Geschmack, für
Geschmack.
Die Reifung.
Ja, genau.
Und den dann. Lab, den gebe ich dann dazu, um die Feststoffe miteinander zu verknüpfen, wovor genau. Wir darüber gesprochen haben.
Genau.
Dass der Käse fest wird, oder?
Genau, das ist die Verknüpfung. Mhm. Und das dadurch habe ich die fest, den kann ich abnehmen und dann kann ich entsprechend nur auspressen, damit weniger Wasser drin ist.
Genau.
Und dergleichen.
Genau. Aber und ich kann auch noch durch Hitze nachsteuern, also wenn sage ich den Bruch, was innen drin ist, was ja. Ich, den kann ich noch einmal erhitzen, dann gibt er noch einmal Molke ab. Es geht immer darum, die Molke abzugeben. Wenn ein Käse zum Beispiel im Geschmack...
Flüssigkeit aus dem Käse rauszubringen.
Genau, die Molke, ja, das ist das. Mhm. Wenn der Käse im Geschmack bitter ist, dann hat der Käse es nicht geschafft, aus dem Bruch genügend Molke rauszugeben, weil Molke wird in der Reifung bitter. Mhm. Und hat er nicht bewusst Roquefort-Schimmelkultur dazugeben, die was von Haus aus bitter schmecken.
Ah, Roquefort, das ist auch schon eine Kultur.
Ist ein Edelschimmel, ja.
Das ist auch schon eine Kultur, das heißt, ich bestimme schon quasi mit der Zugabe
des Kultur. Ja, genau, der Roquefort ist eigentlich ein Pilz, das gut nämlich nicht ganz, das ist wieder unfair.
Ja.
Aber der Roquefort ist auch gehört zu den Käsekulturen, die hineinkommen, genau, so wie der Camembert.
Wie viele verschiedene Kulturen? Wahrscheinlich unendlich viele, oder?
Ja, okay. Es gibt sehr viele. Es gibt auch viele Käsereien, die haben
aber das eigene Kultur. Definiert die Käseart schon mit der Zugabe der Kultur?
Genau. Und mit den Temperaturen, wo ich arbeite.
Okay.
Der Menge an Lab gebe ich noch einmal. Ja. Das ist auch, wie viel du dazu gibst. Da entstehen andere Käse.
Ja. Wo liegt denn da? Ist da eine Zauberei schon drinnen ein bisschen? Ist das so die Kunst des Käses?
Das ist die ganze Kunst.
Die Menge, Zeit etc. Ja. Also das heißt, da redet man auch nicht so wirklich drüber, wie lange mache ich was jetzt genau. Und wie viel gebe ich von was hinzu? Weil das ist, da ist die Zauberei ein bisschen.
Genau, die Zauberei, oder? Wo man sagen muss, man kann sagen, ich stelle meinen Käse jetzt da, nehme ein Rezept und marschiere nach Südamerika und mache dort mit scharfem Käse. Er wird anders schmecken, andere Klimaverhältnisse, andere, die Milch vom Basis her ist geschmacklich anders. Das macht's aus, gell? Das ist das. Also, die Käse untereinander sind nichts neidig sein auf gut Deutsch, weil der Markt ist riesig und es ist für jeden ein Platz. Muss man schon sagen.
Ja. Ja.
Das ist das. Also
und Lab ist immer aus dem Kälbermagen raus?
Nein, Lab gibt es eben künstlich von Bakterien. Dann gibt es das, das ist im Labor. Dann gibt es von den Lämmern. Das ist
mittlerweile biotechnologisch umgesetzt worden.
Genau.
Halt genau die gleichen Enzyme,
genau.
Die man früher im Labmagen genau. Hatte.
Ja.
Heutzutage einfach bio.
Im Labohr macht man das jetzt. Ja. Im Labohr. Entschuldigung, ich bin Karl.
Ja, im Moment, ich habe den Fuß an. Oh, der Witz ist angekommen. Danke.
Da und ja, es gibt Lämmerlab und dann gibt es das Kälberlab, gibt es auch noch. Und so kann man es eben. Das ist Labpaste oder man kann auch getrockneten Labextrakt kaufen.
Das wie arbeitet es mit?
Käse. Wir machen Labpaste. Also wir nehmen das Flüssige, das ist einfach Handhabung des Käses, Geschmackssache, wie er damit klarkommt. Du kannst auch viele Mägen kaufen, die auswassern und dann das Extrakt reinschütten.
Wie wird's dann?
Das ist halt ein Haufen Arbeit, das musst du mit den getrockneten Mägen finden. Ja, ja. Na, so ist das. Mit dem, und dann geht es eben weiter. Der Käse wird rausgenommen, nachdem sich die Molke von dem
der wird doch noch getrennt
geschnitten, also genau. Also, es entsteht die Galerte, so heißt das Ganze.
Was? Das Feste.
Das Feste
ist Galerte. Galerte
ja. Das schwimmt oben auf. Das ist eine weiße Substanz, oder elfmannfärbig.
Die Galerte.
Bei der Kuh ist sie ein bisschen gelblicher, durchs Beta-Carotin. Beim Ziege ist es schneeweiß. So kann man auch die drei Käsearten recht einfach unterscheiden, wenn man den Teig anschaut. Schneeweiß ist Ziege, Elfenbein ist Schaf und gelb ist Kuh.
Gelb ist Kuh,
genau.
Ziege ist weiß. Und was hast du gesagt beim Schaf?
Schaf ist elfenbeinfärbig.
Elfenbeinfärbig,
genau.
Also so geht so ein
genau, dazwischen, eine Nuance dazwischen, genau.
Okay, super.
Und. Kann man kurz sagen, gehen?
Ja, sicher.
Markus, Entschuldigung.
Klar, ich kann da auf Pause drücken, warte mal. Bitte. Da.
Ja, auf das Thema müssen wir
so, auch. So, genau.
Na, ja.
So, unser Käse ist jetzt wieder da, hat sich ein bisschen warm angezogen, weil wir sitzen nämlich heute hier auf der Terrasse. Es ist zwar wunderschön, aber ein bisschen windig. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass ihr das dann auch nicht zu sehr am Podcast hört. Also, wir steigen dort ein, wo wir ausgestiegen sind.
Bei der Käseherstellung.
Genau. Wir haben die Hafe. Also,
da haben wir noch gar nicht die Hafe.
Die Galerte genau. Ist und die Farben
davon. Nach Labzugabe entsteht die Galerte. Es trennt sich eben.
Und das ist auch der Dork dann oben, nicht?
Das ist der Teig, kann man sagen, ja genau.
Das ist aber eine Masse, ein Klumpen oder so?
Ein Klumpen, ein großer. Und der wird jetzt
geschnitten. Deswegen muss ich ihn schneiden.
Genau, nicht? Der wird geschnitten.
Ja. Das ist eine Hafe, oder?
Entweder mit einem Käsemesser am großen oder mit einer Hafe. Der erste Schnitt ist grob, ein grober Würfel, und dann gibt es den kleinen Schnitt mit der Hafe. Ah. Und je nach Käseart schneide ich den Bruch klein oder groß.
Wann schneide ich es groß, wann schneide ich es klein?
Groß ist Weichkäse, das bleibt mir Molke drinnen.
Ja. Also mehr Flüssigkeit noch,
Flüssigkeit, genau. Oder ich mache ihn klein, bis zu Erbsengröße oder Gerstenkorn groß, also Parmesangröße ist Gerstenkorn, was jeder wie groß ist, ist sehr klein.
Ja.
Und dann rühre ich. Also ich rühre, bis das...
Frischkäsegröße wäre dann wie groß?
Frischkäse ist groß. Also so eigentlich wie Weichkäse.
Ist das, ja, aber denke ich da an Faust groß oder wie groß?
Schon.
Also schon sehr groß, also da schneide ich mal grob auseinander.
Genau, schneide ich grob, dass es absinkt nach unten. Mhm. Ja. Dass es noch mehr Molke abgibt. Aber beim Frischkäse möchte ich auch Flüssigkeit drinnen halten.
Ja.
Da gehe ich einen anderen Weg. Mhm. Und ja.
Je kleiner, desto härter der Käse kann man im
Prinzip sagen. Kann man so sagen. Ne? Das stimmt, ja. Mhm. Und in weiterer Folge wird er eben entweder wieder nochmal erhitzt, also nachgebrannt hast du es. Das machen Bergkäse.
Nachgebrannt.
Nachbrennen, ja. Der Bergkäse wird nachgebrannt.
Das heißt, die kräftige Käse werden nachgebrannt, fester. Kann man das so sagen?
Fester. Fest. Die Festigkeit ist es. Also, es wird noch mehr Flüssigkeit abgeben beim Nachbrennen.
Sondern diese, was dann richtig fest sind, schon fast bröselig, wie
Parmesan. Genau. Dann werden die gepresst.
Die sind nachgebrannt.
Genau. Dann wird es raus mit dem Käse durch, in Formen gegeben und entweder in die Form beschwert oder nicht. Und dann wird der Käse in weiterer Folge, kommt auf die Käselehre von uns, bei uns wird er trocken gesalzen. Und die andere Option ist, dass man ihn in einem Salzbad gibt. Und ja, bei uns wird noch graviert, also kriegt er die Käsehafe rein und so ein Zeichen und das Datum von der Herstellung, die Chargennummer. Und dann war er da in den Reiferaum. Dort wird er behandelt, also mit Salzwasser und das war's.
Das heißt, der Käse jetzt nochmal, ich muss nochmal Druck ins Becken, ich schneide mit der Hafe, schneide so lang, bis er die Größe hat, die ich gerne hätte. Und dann hebe ihn mit einem Tuch aus und gebe ich ihn in einen Rahmen hinein, oder?
Ja, in der Form.
Genau. In der Form.
Ja.
Und dann passiert, dann tue ich nochmal pressen, oder?
Wie man mag.
Je nachdem,
ob ich mich noch mehr Molke raus habe, beziehungsweise den Käse fest haben, oder ob ich den locker haben. So wie ein Schimmelkäse.
Das heißt, da entscheide ich auch recht viel.
Entscheidest du auch, genau. Ja. Das ist auch. Und da gibt es auch Rezeptunterschiede. Ist unterschiedlich. Je nachdem, was du haben willst. Oder wofür sich der Käse entscheidet. Und meistens macht man einen recht ähnlichen Käse, weil man jede Sekunde den gleichen nochmal kaufen kommt. Ja. Man kann sich zwar Variationen machen, aber die Basis sollte gleich sein.
Schafft es ihr eigentlich, dass euer Käse immer gleich schmeckt oder schmeckt der immer?
Nicht bei allen Sorten, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Und das ist auch, das nächste ist dann das Alter, mit welchem Alter man aus dem Reiferaum den Käse rausgibt. Das ist auch sehr geschmacksunterschiedlich.
Okay.
Und ich tue es gerne. Und ja. Wichtig ist, dass der Käse, egal wie alt er ist, harmonisch schmeckt. Das ist wichtig. Weil das ist es, was einen positiven Eindruck hinterlässt. Und man kann also einen jungen Käse hergeben, aber wenn er nur noch Salz schmeckt, dann ist es uninteressant. Er darf auch mild sein, einmal Käse. Er muss nicht immer würzig sein. Das macht auch die Unterschiede aus. Aber primär sollte er im Geschmack angenehm sein. Das ist das, was gut ist.
Ja, gut. Aber wenn Sie jetzt quasi, wie hast du vorher gesagt, der Rote Prinz?
Der Rote Prinz, ja.
Hat ja was Typisches, für ihn Typisches. Ne? Das heißt, er variiert aber von Charge zu Charge. Ist eine leichte Variation drinnen.
Ja, er hat eine leichte Grundwürze. Also nicht, wobei wenn ich sagen darf, man darf nicht salzig sagen. Ja. Also Würze und Salz sind zwei Paar Schuhe. Würze ist ein kräftiger Geschmack. Und Salz ist Salz. Wenn viele sagen, ich wollte einen würzigen Käse, dann kosten sie und sagen sie, da ist gar nichts gesalzen. Dann sage ich, ihr wollt es würzig oder salzig. Und dann sagen sie, ja, eigentlich wollte ich salzig haben. Wir sagen, salzig, das sind zwei Worte. Wortklaverei, aber es ist so. Und der Rote Prinz hat von Anfang an mehr Würze als ein holländischer Schnitt. Das ist ein Schnittkäse von uns. Das ist eigentlich, man soll ihn vergleichen, wie so ein junger Pecorino. Ja, von der Macher, der auch sehr ähnlich. Das
ist ein Hartkäse.
Ein Schnittkäse.
Ist nur ein Schnittkäse?
Ein Schnittkäse, genau. Weil die meisten Pecorino ist also Übergriff, Pecora ist das Schaf. Pecorino ist Schafkäse, auf Italienisch. Das hört sich noch viel schöner an als im Deutschen.
Ja, stimmt,
das ist einfach so. Das ist recht gemein, aber es ist so.
Ja.
Und entweder man presst ihn, dann wird er fester, konstanter, kompakter. Oder man presst ihn nicht, dann wird er fluffiger, kriege vielleicht sogar ein paar mehr Luftlöcher rein.
Ich gebe es jetzt zu, ich habe das nämlich auch geklappt. Entschuldigung.
Entschuldigung. Ich möchte keinen fertig machen.
Das ist der Zeit. Sowas, ne?
Ja. Ja,
weil es ist nur Schafskäse.
Es heißt nur Schafskäse.
Scheiße. Ja. Aber ich habe mir gedacht, ich muss das jetzt zugeben und kann das nicht verheimlichen.
Nein, das weiß ich schon. Das ist ja.
Willi, du musst nicht weinen. Wirklich,
ist nicht so schlimm. Wir sind nicht nur Experten am Werk. Ja.
Ich finde es so spannend. Also andere Sachen, so wenn wir schon in Italien sind, oder zurück zum bekannten Parmesano Grana Padano, das ist ein Magermilchkäse. Das wissen die wenigsten. Der wurde abgerahmt. Und aus dem, aus diesem Magermilch hat man Käse gemacht. Bei uns macht man aus Magermilchkäse, typisch ist der Gluntner oder der Graukäse. Ja. Man könnte aber auch Parmesan draus machen. Ja. Man braucht nur kleiner schneiden, höher nachbrennen und pressen und warten.
Ich bin dafür, dass man aus Graukäse Parmesan macht. Ja.
Graukäse, so hat man also aus einem Produkt, aus dem Magermilchkäse, mehrere... Ja. Mehrere Ideen, also mehrere
Produkte. Ah, cool, das ist im Prinzip das gleiche Produkt, nur von der Verarbeitungstechnik her einfach zwei, drei Dinge anders gemacht.
Genau, genau, das ist es. Und das macht es eben aus, das ist die der Platz für Variation, Ideen und Kreativität. Ja. Also in der Käsevielfalt, da sind schon viele untergegangen. Aber im Glück.
Okay. Jetzt habt ihr die Käse fertig. Wie viel
fertig durch sind wir noch nicht ganz.
Wie viel Käse macht ihr?
Wie viel Käse machen wir?
Also Sorten oder Menge?
Ja, Sorten.
Sorten haben wir zwischen 12 und 15 Sorten. Wir haben auch so besondere Sorten, die nicht immer da sind, wie ein süßes Schaf. Das ist ein ganz cremiger Schimmelkäse, der ist aufgrund der hohen Menge an Schimmel wieder kriegt er süß, wieder süß.
Okay.
Also er wird
eigentlich so ist der Schimmel süß. Süß.
Oder nein, es macht die Basis, also die Käse, der Käseteig selbst und der Schimmel, die Kombination macht süß. Mhm. Der Schimmel macht ja primär nur würzig und kräftig. Und der Schimmel ist ja auch.
Zersetzt der Schimmel eigentlich als Pilz irgendwie
genau, auch? Genau, ja, zersetzt das Eiweiß. Ja.
Okay.
Und die Abbaustoffe sind immer das, was kräftig schmeckt.
Das zersetzt die Eiweiße. Und wenn wir vorher sagen, die vernetzen sich.
Nein, deswegen zersetzt das Fett, nicht das
Eiweiß. Das Fett, okay. Aber jetzt
kann oder beides bin ich jetzt nicht sicher, muss ich sagen, das Käse.
Weil ich hätte jetzt gesagt, aber das ist vorher ist es fest und jetzt dann anschließend, wenn ich so an Camembert denke, der fließt dann so dahin, wenn er
lang. Ah, das sind aber, da ist auch der Unterschied von der Bruchgröße her, wie er gemacht worden ist und von der Temperatur, wie er hergestellt worden ist. Also das ist, da kann man nicht sagen, die Kultur alleine ist schuld. Das ist,
Da verfranzen wir uns jetzt.
Ja, also da kommen wir
vom Hundertstel, im wahrsten Sinne, vom Hundertstel, vom Schneiden her ins Tausendstel.
Willkommen in unserer Masterclass für Käse.
Ich glaube, da werden wir mal einen Kurs anbieten oder irgend sowas in der Richtung. Da werden wir
unsere Masterclass.
Genau, da werden wir die ganzen Winzer, sage ich, was bin ich für ein Depp, die Käse aus den ganzen Podcasts, die wir dann haben werden, mal zusammentun auf einer Masterclass.
Und ja, ich glaube, die Graukäse-Käse haben wir mittlerweile verloren.
Die Graukäse?
Nein, die machen super Käse.
Ist eh gut, das habe ich ja vorher nicht so gemeint. Also, ich nehme das offiziell Druck oder ich schneide es aus, je nachdem.
Es ist Kulturgut, Graukäse.
Ja, das ist Kulturgut.
Okay, und wie viel Käse macht ihr jetzt dann im Jahr?
Menge oder?
Ja, jetzt die Menge. Dann Menge.
Verschieden. Also 5 bis 6 Tonnen.
5 bis 6 Tonnen.
6 Tonnen Käse aufs Jahr.
Wobei wir eigentlich fast nur Frischkäse herstellen. In der Mengenanzahl, muss man sagen.
Und wer nimmt
sehr viel Frischkäse.
Okay.
Also sicher 2/3 Frischkäse davon.
Wer nimmt den Käse ab?
Ab Hof, Bauernmärkte und Buschenschenker. Es gibt einen Buschenschenkservice. Das ist nichts anderes wie ein Zustelldienst. Das ist eine Zentrale, da werden Produkte angeliefert wie verschiedene Fleischsorten, Käsearten, Fischsorten, Öle und solche Sachen. Und die beliefern auch einen Buschenschenker zu Wiederverkaufspreis und er hat noch ein Produkt zum Verkaufen.
Also deswegen haben wir euren Käse im Moeck bekommen.
Genau. Deswegen kriegst du auch Schafkäse in der Südsteiermark von uns. Mhm. Weil wenn wir es beliefern müssten selber, das wäre nicht möglich. Also das wäre zu viel Arbeit wieder. Mhm. Da muss man ein paar Sachen auch auslagern und man hat halt nicht so eine hohe Gewinnspanne. Aber das ist dann die Risikostreuung in einem Betrieb, was man sagen muss. Wenn du sagst, es geht einmal der Baumarkt schlecht, dafür geht nachher der Buschenservice besser.
Aber ihr habt euch ganz bewusst entschieden, dass ihr rein...
Ja, aber weg vom Handel. Also wir wollten niemals, wir könnten einen Interspar nicht beliefern.
Weil?
Weil wir durch die die Milchmenge, die kommt und geht.
Ich glaube, der Hund möchte, glaube ich, ins Haus, ja.
Keine konstante...
dem Hund, ja, danke.
Ja. Ja. Wir können keine konstante Menge liefern, das ist das Problem. Und der Spar braucht konstante Mengen, sonst...
Sich kann man alles... Sonst hier keine konstanten Mengen.
Weil manchmal nämlich mehr ist, manchmal weniger. Und dann haben wir wieder mehr Ausbeute vom Käse und wieder weniger. Und wir haben nur diese eine Anzahl von Schafen. Ich kann jetzt sagen, ich habe jetzt 8 Bauern, die mir zuliefern, das sagt, sie können das ausgleichen.
Okay.
Und deshalb ist das so. Und der Handel braucht aber konstante Zufuhr.
Ja.
Sonst sagt er, okay, du bist nicht mehr interessant.
Kannst du die Verträge nicht erfüllen? Ne? Die,
genau, kannst du die Verträge erfüllen. Du zahlst Strafen. Du kannst natürlich alles aushandeln, aber ob du das willst, ist die Frage. Dann bist du im Korsett drinnen und dann fängst du an produzieren und dann hast du diese Handelsspanne, was wegkommt.
Mhm.
Und die hat eigentlich, muss ich sagen, fast alle bis jetzt sehr viele umgebracht, wenn du nicht groß geworden bist. Und dann musst du auf
Quantität.
Ja, also diese, du musst einen gewissen Gewinn, musst du dem Handel abtreten.
Mhm.
Die wollen ja auch was verdienen.
Mhm.
Und dann musst du dein Produkt sehr stark runterrechnen. Sonst sagen sie, zu dem Preis können wir es nicht verkaufen, das ist uns zu teuer. Das nimmt der Kunde nicht ab. Und wenn's,
das heißt, zu dem Preis, den du normalerweise an den Endkunden geben würdest, musst du quasi einen Teil dem Handel abgeben.
Genau.
Für die bleibt halt von der gleichen Menge wenig.
Die sagen, 50% kannst du abschlagen.
Mhm.
Und wenn ich 50% abschlagen muss, dann bin ich unter meinem Verdienst. Dann arbeite ich,
habe ich dann mal meinen Lohn,
genau. Mhm. Und er sagt, das ist für mich nicht interessant.
Ja. Yeah.
Yeah. Überlegst dir, du kannst es gerne liefern, wir nehmen es gerne, aber zu dir in die Konditionen und wenn es nicht geht, dann müssen wir Strafen verlangen. Penalen hassen die. Mhm. Die zahlt man dann.
Okay.
Und dann ist es eben, da kannst du eben ins Minusgeschäft gehen und dann ist es für den Betrieb tödlich. Mhm. Weil er hat viele Betriebe, die zu liefern und du bist nur einer.
Mhm. Das heißt, du hast auf der einen Seite müsstest du die Menge extrem nach oben schrauben, auf der anderen Seite.
Ja, ich müsste die Menge nach oben schrauben, ich müsste alles mehr machen.
Mhm.
Und ich müsste anfangen, über meinem Standard zu arbeiten, also über meinem aktuellen Arbeitsstandard. Ich müsste die Küsserei vergrößern, ich müsste mehr Schafe machen.
Du müsstest wachsen.
Ich müsste wachsen, aber nicht wenig und lang, nicht langsam und gut, so wie es gehört, sondern schnell und teilweise nicht ungeplant, aber mit hohen Krediten zum Beispiel.
Ja. Ja, der Hund, wir sind da gerade ein bisschen mit der, wie heißt sie denn?
Ellie.
Die Ellie. Die Ellie bedarf einer hohen Aufmerksamkeit momentan. Ist ein sehr, sehr süßer kleiner Hund. Aber zum Glück sind wir heute zu dritt. Der Herr Orloff macht jetzt gerade die Hundebeschäftigung. Super. Aber es ist jetzt gerade ein total spannendes Thema. Das heißt, du müsstest als Betrieb wachsen. Und warum willst du das nicht?
Weil es nicht... Wie soll ich sagen? Es ist nicht mein Interesse, dass ich nur ein Produkt herstelle und davon ganz viel. Ich möchte mehr Variation beibehalten. Ich möchte nicht sagen, jetzt kann ich keinen Schnittkäse mehr machen oder keinen roten Prinzen.
Also du müsstest dich dann quasi von der Produktvielfalt her
auch wieder spezialisieren. Wir wahrscheinlich trennen, ja. Trennen und...
Warte, ich mach kurz mal Pause. So, der Ball wurde geworfen. Der Hund ist vorerst einmal zufriedengestellt, mehr oder weniger. Und wir kehren zurück zur Fragestellung. Du müsstest dich spezialisieren. Du müsstest einen großen Teil deiner Vielfalt hergeben. Das heißt, und das möchtest du irgendwie nicht machen, oder? Das ist eigentlich der Grund, warum du nicht den Handel liefern möchtest.
Im Moment leben wir alles so. Wir müssen halt selber verkaufen fahren, auf gut Deutsch. Wir fahren auf die Bauernmärkte, jeden Freitag und Samstag. Und
macht das auch Spaß?
Schon, man hat direkt einen Kundenkontakt und man sieht, ob es ihm schmeckt oder nicht. Also es gibt keinen, beziehungsweise er kommt nicht mehr. Meistens, wenn es so geschmeckt wird, dann kommt man nicht mehr. Das ist es. So, ich finde so, das ist der Klassiker. Es sind wenige, die sagen, dass es nicht gut war. Das sind meist ältere Damen.
Ja.
Die sagen es dir direkt ins Gesicht. Die sind da etwas schmerzbefreiter.
Ja.
Aber sonst, ich finde das schon wichtig und man ist auch unabhängiger.
Das heißt, ihr würdet euch über dieses schmerzbefreite Feedback erfreuen?
Ja, schon.
Oder
wenn er sagt, das schmeckt nicht gut, oder was mir geschmeckt hat, wäre wichtig.
Ja.
Sonst ist es Schwierigste, sonst kann er sagen, was mir schmeckt er.
Ja.
Oder dann, mir schmeckt dann, wenn sie sagt, dir schmeckt nicht, sag ich, okay, was passt dir nicht? Du bist zu versalzen, zu wenig gesalzen.
Also das wäre total okay, das.
Voll, so auf jeden Fall. Es ist so, wie wir machen auch die Oberflächenbehandlung, es ist so, wir haben eine Käserei und bei uns in der Käserei gibt es Schimmelkäse und nicht Schimmelkäse. Und der Schimmel blüht.
Ja,
der
blüht.
Ja, hast du ja genau, wenn er sich voll entfaltet, dann blüht er. Die Sporen starten
Und
suchen ein neues Platzerl. Ja. Und am liebsten aus die Oberfläche von anderen Käsen.
Okay. Ich glaube, wir müssen den Ball noch einmal werfen, ja, oder? Kann das sein? Wir drücken noch einmal auf Pause. So, wir sind jetzt wieder da. Ellie heißt sie, Ellie. Die kleine Ellie. Hat jetzt den Ball ein paar Mal gekriegt und jetzt geht sie nach den Schafen schauen. Jetzt hast du die Ellie auch wieder versorgt. Und wir gehen dann noch einmal auf das Thema Vermarktung zurück. Mhm. Fangen vielleicht so vielleicht noch mal von vorne ein bisschen an. Das heißt, ihr vermarktet jetzt alles direkt.
Alles direkt, ja.
Fahrt auf Märkte, verkauft es über...
Genau, Bauernmärkte.
Ja. Und wird es da die ganze Produktion eigentlich über diese...
Ja, über diesen, weil wir im Konstant fahren. Mhm. Ja, jeden Freitag, Samstag fahren wir. Mhm. Und wir fahren auch zu den zentralen Märkten, Lennplatz und Josefplatz. Ja. Also zu großen Märkten. Ja. Und da ist auch genug Publikum, dass das funktioniert. Ja.
Das heißt, auf das stellen richtige Bauern auf diesen Märkten, die genau, dann ihre Pflicht. Produkte also anbieten.
Auf den Grazer Bauernmärkten muss man Produzent sein, ja, und darf nicht handeln. Wer handelt, fliegt raus. Man muss.
Also das hat die Marktordnung gibt.
Oder? Genau, es gibt es.
Wo steht das in der Marktordnung?
Gut zum Bauernhof, ja, und die Marktordnung, die kommen. Da muss man seinen nicht Lebenslauf, sondern so wie ein Datenblatt abgeben von sich, ja. Wie groß die Fläche ist, wie viel Schafe man hat, wie viel man herstellt. Mhm. Und damit dann kommen die zu einem nach Hause.
Mhm. Also wird überprüft.
Wird überprüft, genau.
Ob du auch der bist, der du sagst, was du
richtig
bist.
Richtig. Okay. Und da gibt es mir schon mehrere Vereine, die das machen. Also es gibt verschiedene Institutionen halt und die vom Land Steiermark, die macht halt die Märkte und wenn du sagst, du kriegst es okay, dann darfst du stehen. Und dann ist die Frage, für welchen Markt du dich beworben hast. Mhm. Weil es gibt für viele eine Warteliste mittlerweile, so wie in Andritz, in Graz ist eine Warteliste, in St. Peter auch, weil so viele Plätze sind.
Und die sind begehrt?
Die sind sehr begehrt und es ist eine beschränkte Teilnehmerzahl. Und wenn man reserviert, dann fliegt man noch nicht raus.
Das heißt, und ich kann mich darauf verlassen als Konsument, wenn ich auf den Markt gehe, dann triff ich dort.
Um das geht's, genau.
Die der, was so von steht, den Bauern.
Genau.
Dann nicht, den Bauern vielleicht nicht selber, sondern nein, irgendwie
ein Kollegen. Das kann ein Angestellter sein, zum Beispiel sein.
Aber es sind Produkte, von die dem nicht über den Handel.
Darf er zukaufen oder gar nicht?
Das nein, du darfst ihn zukaufen, du darfst Gewürze zukaufen. Zum Beispiel, ich stelle selber keinen Dill her für meinen Kräuterstollen oder
okay,
die getrockneten Tomaten
auch nicht.
Aber die Produkte, wenn ich keine Erdäpfel habe, dann darf ich keine Erdäpfel kaufen.
Man darf auch nicht die Namensproduzenten für andere verkaufen. Das ist auch verboten. Das kann es mal so geben, da hast du ein Schild hinhängen. Mhm. Ich verkaufe im Auftragsproduzenten, mache keine Spanne, verdiene nichts dabei. Mhm. Gut Deutsch, verkaufe meinen Nachbarn, der auch Kartoffeln hat. Das ist mittlerweile auch verboten.
Er darf sich ja nicht auf einen Stand zu zweit zusammen oder das schon?
Das darf man schon.
Das schon. Okay. Das schon. Aber es ist einfach wichtig, es ist transparent für den Konsumenten.
Genau.
Ich weiß, ich bekomme dort tatsächlich das, was ich mir eigentlich auf einem Bauernmarkt erwarten würde, wenn ich dort, wenn ich am Standl sehe und vorne draußen stehen die Kisten, dann erwarte ich mir im Normalfall, das ist das von ihm vom Hof.
Genau, genau.
Das kriege ich da rein.
Ja, genau.
Okay. Sehr, sehr spannend. Das heißt, ihr verkauft einen ganzen Käse über Bauernmärkte, über...
Ein Buchstabungsservice, das ist eben dieser Lieferdienst, ja. Und das, und ab Hof, und das war's.
Und davon lebt ihr?
Davon leben wir, ja.
Wie viele Leute leben davon?
Mein Bruder, ich, und eben der Partnerbetrieb. Und wenn man Angestellten.
Und einen Angestellten.
Ja.
Über diese drei Kanäle.
Genau.
Und es ist aber nicht kreuzfinanziert irgendwie über die Ehegatten, Lebenspartner,
na,
die
gar
irgendwo.
Nicht.
Na,
das heißt, wir leben tatsächlich von den Erträgen.
Wir leben von den Erträgen, genau.
Okay, da fallen mir jetzt zwei Sachen ein. Das eine ist, warum liefert ihr nicht in den Handel? Also in den großen Handel.
Weil wir die Gewinnspanne hergeben müssen. Und die Gewinnspanne hat der Abschlag. Mhm. Für den Handel ist einfach so hoch, dass wir für unser Produkt unterm Lohnniveau herstellen müssten. Es ist immer so, jeder...
Also, müsst ihr jetzt kennen, wie hoch ist das ungefähr? Müsst ihr die Hälfte von dem...
Ja, zum Beispiel sage ich, ich verkaufe meinen Käse um 38 Euro.
Das Kilo.
Ja. Und ich muss ihm 19 Euro an den Handel liefern. Mhm. Abgepackt, fix, fertig, zum und Entnehmen.
In Graz wirst du...
Und in Graz kriege ich meine 38 Euro dafür. Mhm. 37,90 Euro. Das ist der Schnittkäse zum Beispiel.
Ja.
Und es ist immer ein höherer Preis, aber es ist auch Schafmilch. Ich muss sie bei der Kuh zu einem Hintern zugestehen, sondern beim Schaf muss ich zu sieben Hintern zugestehen, auf gut Deutsch.
Für einen Liter.
Das bildlich ist ja. Für die gleiche Menge.
Ja.
Und genau, und es ist auch, was auch wichtig ist, wenn man sagt, als Betrieb, viele sagen immer, ich weiß nicht, was ich verlangen soll, das ist einfach muss jeder für sich selbst ausrechnen. Du kannst nicht die Kammer anrufen und sagen, bitte sagt mir, was ich verlangen soll. Man kann sich richten danach. Mhm. Aber jeder hat andere Voraussetzungen. Der eine muss viel Schulden aufnehmen, mhm, um so einen Hof überhaupt zu finanzieren oder umzubauen. Ja. Und der andere hat das schon alles von den Eltern geerbt, mhm, und der tut sich leichter. Der überlegt, ob er einen Traktor kaufen soll, wo der andere überlegt, wo er das Dach hinbekommt, ob er ein Dach hat für, mhm, sein Haus zum Beispiel. Ja, also so,
also unterschiedliche Startvoraussetzungen.
Unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliches Know-how, mhm, und so ist es auch zum Kalkulieren, muss man sagen. Okay. Und was man halt hat, man geht hin und nimmt Geld ein und sieht, ob das Produkt geht oder nicht. Beim Handel sehe ich es nicht, da bin ich davon abhängig, wie gut der mich platziert.
Mhm. Und von dem die Menge und von dem der
Vertrag. Genau, und man ist immer das Wort abhängig, abhängig, abhängig. Sicher, mhm, es ist praktisch. Mhm. Ja, und die meisten, kommt mir vor, sind zu schade, um auf dem Baumarkt zu stehen.
Das ist jetzt eine sehr plakative Frage. Aber was ist der Unterschied zwischen einem Schafskäse von euch und dem, den ich jetzt in einer Supermarktkette bekomme?
Eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, keiner, der Geschmack. Du kaufst, mein Käse schmeckt, das aber nicht, dass meiner besser wäre oder schlechter, sondern der Geschmack in andere Kulturen. Mach einen anderen Käse. Du kommst zu mir. Ein anderer Käse. Genau, so ein anderer Käse. Du kannst auch einen Gervais kaufen.
So, aber die zaubern den Käse, den, was ich jetzt beim, was nicht, bei irgendeinem Supermarkt kriege, da ist auch nichts eingezaubert. Also der ist, nein, qualitativ, ist jetzt, sagst du jetzt nicht schlechter, man, oder so.
Nein, es gibt natürlich, gibt's die Milchindustrie, mhm, wo sagst, der Cheddar, mhm, ist eingefärbt mit Karottensaft. Das heißt, das ist die Kunden verarschen schlechthin. Mhm. Du kaufst, ja, einen orangen Käse, weil du glaubst, das ist ja so. So haben sie die Engländer selber verarscht, muss man sagen. Mhm. Die haben Käse angefangen in großen Mengen herzustellen und mit Milchrassen, die viel Milch geben, mhm, wenig Inhaltsstoffe. Ja. Der Käse wurde immer heller. Ja. Früher waren sie gewohnt, dass der Käse dunkelgelb ist. Komisch, jetzt wird er immer heller. Ja. Damit der Kunde nicht verwirrt ist, gibt man Karottensaft dazu, er wird wieder dunkel. Und das ist die Lösung gewesen. Und so ist halt, so wird der Konsument unsicher, dann weiß er nicht, hat ihn jetzt verarscht oder nicht? Ist es jetzt so?
Gehört
das so? Oder original kann man nicht sagen, weil es ist immer, die Kuh ist immer dahinter. Was ist, mhm, da gefälscht, ist falsch. Mhm. Aber ja.
Stimmt.
Und was halt ist, die Käse schmecken schon anders, intensiver, wenn sie nicht diese verschiedenen Schritte die Industrie durchlaufen haben, weil da stehen Maschinen dahinter. Mhm. Und Maschinen hat Gefühl. Also mein Käse schmeckt meistens verschieden. Also die Woche schmeckt der Schnittkäse intensiver oder hat mehr eine nussige Note, nächste Woche hat es ein bisschen weniger. Ja.
Das heißt, diese
Standardisierung fehlt. Genau. Das fehlt. Da ist noch immer, ja, der Mensch dahinter, der eingreift, mhm, und sagt, ich glaube, jetzt ist es soweit zum Ausnehmen. Mhm. Das ist eine Gefühlssache. Mhm. Und Käse ist sehr viel Gefühl. Deswegen heißen wir auch Handwerkskäserei. Für uns ist es ein Handwerk. Also es ist...
Jetzt bist du im Format Bauer to the People. Ja. Wie würdest du dich selber bezeichnen? Als Handwerker, als Landwirt, als Bauer?
Ich würde sagen, ein Landwirt muss Handwerker sein, sonst kann er kein Bauer sein. Weil, wenn du als Landwirt nicht in mehreren Bereichen dir was zutraust, beziehungsweise angreifst, sondern nur in einer Schiene denkst, kommst du nicht weiter.
Da werden wir wieder Spezialisierung.
Spezialisierung, genau. Auf Schiene leben. Du musst bereit sein, dass ich selbst anpacke. Zum Beispiel, meine Käsehafe gefällt mir nicht. Ich kann hingehen zum Schlosser, bauen es mir bitte anders, aber ich weiß auch nicht wie. Oder ich kaufe mir selber ein Schweißgerät und probiere es einmal. Dann denkst du, oh Gott, jetzt kommt das Elscher schweißen, keine Ahnung. Dann gibt es YouTube. Da gibt es auch andere,
die sich der nächste YouTuber.
Ja, genau. Und dann kannst du erstmal schasse Sachen ab. Du wirst nie so gut sein wie ein Schlosser. Das wäre eine Lüge. Ja. Aber du musst wenigstens ein teilweises Know-how haben, wie es funktioniert. Mhm. Und dann kommst du wieder zurück, wenn du sagst, du hast es ungefähr zusammenbastelt. Oder du kannst auch dem Schlosser sagen, wie ich es gerne hätte. Mhm. Aber du musst mal bereit sein, über den Tellerrand zu blicken. Und du kannst sagen, heute mache ich nur Käse. Dann fällt der Fliese runter.
Jetzt musst du...
Du kannst Fliesenpicken gehen. Dann denkst du, aha, heute war ich wieder Fliesenpicken. So
eine
spannende Arbeit. Oder auch nicht.
Jetzt muss ich dir die eine Frage stellen.
Ja.
Wir kennen uns ja jetzt beide schon etwas länger.
Ja.
Und genau, die zwei kennen sich ja.
Anders kennengelernt.
Ja, sehr anders, ja.
Wie ist das gekommen, dass du zwar immer noch Weiß trägst, aber was ganz anderes machst, einen Doktortitel hast immer noch, aber auf einmal bist du Käser?
Warum bin ich Käser?
Du hast Medizin studiert.
Ja, ich habe Medizin studiert, ich habe es auch abgeschlossen, ich habe meinen Turnus gemacht, bin eigentlich Allgemeinmediziner. Und hast du ja, genau, zum Schluss
im Landarzt. Haben wir den Teil quasi dann irgendwie hinten dran, was wir eigentlich vorne schon hätten fragen sollen, gell?
Ja, absolut, aber das ist doch war durch die Interview jetzt gekommen.
Nein, es hat sich so entwickelt. Also, angefangen hat damit, dass ich studieren gegangen bin nach Graz und habe dann einen Studentenjob gebraucht, wie jeder andere auch. Die Kohle ist ausgegangen, vom viel bisschen feiern. Sagen wir, wie es ist. Man will ja auch fortgehen und leben mit den anderen. Und wenn man nicht sagt, die Eltern haben sehr viel Geld und sagen, die geben dir jetzt im Monat mehr Taschengeld und dann musst du was zuverdienen. Und dann habe ich gedacht, geht zum Spararbeiten. Und dann mein Papa gesehen hat, er geht zum Spararbeiten, hör auf. Willst nicht für mich verkaufen, ein Bauernmarkt, ich zahle dir das gleiche Gehalt wie vom Spar. Also Kassengehalt. Ja.
Okay.
Passt. Und dann bin ich so reingewachsen. Mein Bruder ist recht ähnlich gegangen, der hat auch kein Interesse gehabt. Also als Jugendliche haben wir in der Käserei kein Interesse gehabt.
Der Lukas, weil er das auch gesagt hat, in der Schule hat es ihm nicht interessiert.
Gar kein. Der war fruchtbar. Ja. Es war mir peinlich zuzugeben, mein Papa ist Käser. Ja, die Mama ist Lehrerin, das ist toll, der Papa macht Käse. Und so zu Hause riecht komisch. Ja. Ja. Und bei uns stinkt Geld wirklich. Ja. Es ist nicht viel da, aber das stinkt. Ja.
Und ein bisschen was da stinkt.
Ja. Und... Super. Nein, und so hat es entwickelt und hat es immer, ja, und das Medizinstudium hat es eigentlich aus dem her gegeben, ich glaube, ich wollte immer aus diesem Landwirtestand ausbrechen, weil es im
wieso?
Untereinander Landwirte, das Landwirt ist nichts. Du bist nichts, du kannst nichts, du
hast. Das ist das Image vom Landwirt in der Öffentlichkeit, oder? Das ist
eine typische Aussage nach außen hin. Aber dann denke ich mir.
Dummer Landwirt.
Ja. Aber dann muss man mal ganz ehrlich schauen. Wenn man zu einem größeren Betrieb hinfährt und da stehen zwei Traktoren oder drei und mit Maschinen, dann steht dort fast ein Einfamilienhaus. Mhm. Ja. Und das ist nur der Fuhrpark. Sicher, er betreibt Wirtschaft, ja, arbeitet damit. Aber so wenig ist es dann auch nicht. Ja. Und das heißt, es ist auch ein wirtschaftliches Unternehmen und es funktioniert. Sicher gibt es viele, die sagen, sie gehen nebenher arbeiten oder gehen hauptsächlich beruflich arbeiten, weil sie keinen Bock haben, weil Landwirt ist halt auch ein 24/7. Es gibt's. Ein Wochenende am Papier.
Ja, ja. Das Thema Freizeit.
Aber der Käse am Sonntag muss gemacht werden. Das ist dem Schaf ist egal, ob Heiligabend ist oder Silvester und du gern feiern würdest. Das ist heute Zeit zu melken. Ja.
Genau.
Sonst platzt mir das Alter. Ja. Oder ich kriege eine Alterentzündung und bin dann einmal zwei Wochen auf Order.
Die Milch ist teuer, sie muss jetzt verarbeitet
werden. Genau, die muss verarbeitet werden.
Käse kennt kein Wochenende.
Ja, genau, Käse kennt kein Wochenende. Nein, und so hat es entwickelt. Und ja, zurück zum Medizin, und da habe ich halt Medizin studiert. Und das Studium war extrem spannend. Mhm. Und dann ist er nachher ums Arbeiten gegangen. Ich habe angefangen arbeiten. Und dann habe ich gesehen, ich muss Vollgas butteln, damit ich was verdiene. Ja, so wie jeder andere Beruf auch. Mhm. Und dann habe ich auch gesehen, zu Hause muss ich auch Vollgas butteln. Aber da hat für mich meine persönliche Kreativität mehr Platz. Ich kann zum Beispiel mal schweißen gehen, ich muss es gehen, weil sonst geht's nicht. Mhm. Oder ich muss wieder mal Fliesen kleben, bicken gehen, und die Diversität hat mich interessiert und auch bin von klein auf mit groß geworden. Ich glaube, das ist auch anders. Und bei uns war nie das Thema ein neues Auto, sondern ein Auto, das funktioniert. Spannend war immer das, was hinter dem Auto drinnen war. Ja. Ob der Käse gut war oder nicht. Und das prägt einen auch sehr stark.
Ja.
Und ja. Und mein Papa und meine Mama war immer wichtig, dass wir beide Berufe erlernen, die was sicher sein, wo wir zurückgehen können. Also wenn du sagst, die Käserei geht in die Binsen, und dann musst du Aufenthalt aufmachen, dann
könntest du Berufe zurückgehen da, in die Medizin.
Genau. Mhm. Sicher, man muss wieder einschulen, oder beziehungsweise man muss wieder dazu reinkommen.
Bist du Zahnarzt, Chirurg oder?
Nein, ich war Allgemeinmedizin, also
Landarzt. Allgemeinmedizin.
Ja, genau. Also das wäre der nächste Schritt gewesen, entweder Ordination aufmachen oder ins Krankenhaus gehen, Stationsarzt werden oder Fachmachen drauf machen.
Mhm. Okay.
Und der Gregor ist im Lehrer. Der ist ein Volksschullehrer, der hat ein super Angebot bekommen und der hätte gerne am nächsten Ort anfangen zum Arbeiten, wo viele sich alle Finger abstecken. Und hat es auch nicht wahrgenommen, weil er gesagt hat, nein, er will Käse werden. Und ja.
Und so ja, und wie ist es bei euch gegangen? Weil ich habe jetzt schon einige Geschichten gehört, wo es jetzt nicht so leicht war, dass man, ihr macht das ja gemeinsam
Bruder, ja. Wobei mein Bruder früher eingestiegen ist in die Käserei als ich, also ich habe gesagt, ich muss einen Turnus fertig machen, und der ist eben fast 4 Jahre früher eingestiegen als ich in Betrieb, hauptberuflich, und ich habe es eben zweigleisig gemacht, ich habe gemacht Medizin, und am Wochenende war ich immer Käse kaufen, wenn ich keinen Dienst gehabt habe, oder am Abend, Nachmittag immer Buchhaltung.
Und wie kommt ihr zwei zusammen?
Sehr gut. Wir ergänzen uns, weil wir, ich glaube, es ist ja das, was wir zu zweit gewesen sind, nicht mehr Kinder. Und der Betrieb eben aufgebaut worden ist von null. Also es war am Anfang Geld da, also wenig Geld da gewesen. Es ist jetzt geht's, man überlebt jetzt da, aber reich ist auch nicht. Das muss auch bewusst sein. Unternehmer.
Du schaust schon ein bisschen reich aus.
Aber ja, danke, danke, weil ich über neue Kappe. Nein, das muss man auch sein. Es geht darum, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Und wenn du sagst, du machst das, zum Schluss war es so, 10% war schön im Beruf, bei mir zum Schluss, und 90% hat nicht mehr gefallen. Mhm. Und es wäre wichtig, dass es umgekehrt gewesen wäre. Mhm. 90% cool und 10% schlecht. Mhm. Und so ist es jetzt im jetzigen Beruf, dass es so gibt.
Jetzt ist jetzt das richtige
Verhältnis. Ja, genau, weil ich kann nicht nur auf meine Freizeit warten.
Mhm. Ja.
Ja. Ja. Und das ist, man kann schon, Freizeitgestaltung schon wichtig, und ja, das ja da ist. Und das ist zu zweiter sicher leichter. Und auch mit Papa im Hintergrund unterstrichen.
Wie war es mit dem Papa? Papa hat das ja aufgebaut, und das ist ja überall, wo ein Papa steht und zwei Jungs, die dann übernehmen, nur zwei Mädels.
Ja.
Gibt es irgendwann mal Übergabe, nicht?
Ja, genau, die hat es ergeben.
Und wie war die?
Ja, die Übergabe war eigentlich recht einfach. Er hat so gesagt, er hat uns angefangen, einschulen im Betrieb, er hat uns die Rezepte alle gegeben, mhm, hat uns gesagt, wie es Käsen geht.
Ist am Schwagfallen ein bisschen loslassen, oder?
Nein, eher dem Papa zuzuhören. Weil das ist so, als Kind will man, kann man vom Elternteil wenig lernen. Also man will, sagen wir, man kann viel lernen, aber man will nicht. Man hört eher auf den Lehrherrn,
ja, ja,
der oft dann herbetoniert, mhm, vom Schimpfen und allem.
Ja.
Und der Papa, der denkt da dreimal nach, bevor er dir was Schlechtes sagt.
Ja, ja.
Ja, aber es ist halt so. Und na, aber er hat immer so gehabt, dass wir etwas anfangen, was sein Traum war.
Ja.
Und dass nachher unser Leben daran zerbricht,
dass wir die
Träume des Vaters nachgelebt haben.
Ah, okay.
Und deswegen hat er gesagt, es war ihm wichtig, so abschließen, dass man sieht, die andere Arbeitswelt.
Ja.
Und wenn es wohl ist, macht es weiter. Ja. Und er hat da angefangen schon, teilweise hat Tanks verkaufen angefangen. Er wollte wirklich runterfahren und in Pension gehen.
Mhm.
Weil Papa ist in Pension.
Mhm. Ist er in Pension?
Papa oder ist
in
Pension. Und er arbeitet im Hintergrund damit.
Mhm.
Und erleichtert uns oft das Leben, muss man wirklich sagen.
Ja.
Aber er lässt uns frei war. Also er hat wirtschaftlich, kann man eher sagen, ist ein angestelltes Verhältnis zum Papa.
Mhm.
Er arbeitet für uns.
Mhm. Und er hat es wirklich einfach abgeben?
Er hat es abgeben, so, und wenn man was diskutieren, sicher redet er damit, sagt er, was los ist.
Aber er
hat die Entscheidung, wenn sie so ist, ist sie so. Also er würde nie bocken, also so grantig sein im Nachhinein oder sagen, das ist schlecht.
Mhm.
Das, Gott sei Dank, da haben wir Glück.
Mhm.
Ja.
Also das ist gut gelaufen.
Und das ist gut gelaufen.
Bruder ergänzt euch
scheinbar. Ja, mein Bruder ist eher der Hardliner, ich bin Diplomat, kann man sagen.
Der Hardliner, dann sind wir froh, dass wir dich erwischt.
Ja, das ist ja der. Nein, der Gregor macht immer seine Linie, und der hat die
Gregor zieht da durch. Gregor, wir kommen zurück zum zweiten Podcast.
Ja, genau. Jetzt sind sich alle warm an.
Ja.
Nein, und so
ergänzt. Okay, das heißt, ich habe zu sagen, es ist schon fast kitschig bei euch, ne?
Ja, ja. So. Also gerade Haus und bauen, da muss ich jetzt mit machen, Firmen übernehmen. Und
Ja.
Und mit Familie arbeiten so da anders, man kann sich auf anderen verlassen. Mhm. Man kennt seine Ecken und Kanten und seine Schwächen und seine Stärken.
Das sind Vorteile, aber ich höre auf, das sind auch die Nachteile, weißt du?
Ja. Ja, man weiß, wie man auf die Palme bringen kann. Oder wie er dich auf die Palme bringt.
Ja. Ja.
Sicher. Aber es ist halt immer Blut ist dicker als Wasser.
Mhm.
Das ist so.
Mhm.
Und der, auf den kannst du dich verlassen. Der, so, oder.
Kannst und musst, ne?
Kannst und musst, richtig, ja. Und das ist ja immer gewesen, es wollte keiner allein weitermachen, das war das Thema.
Mhm.
Oder überhaupt immer so lang gemacht hat, ohne Angestellte.
Mhm.
Und das wäre uns zu früh gewesen.
So,
von der Arbeit her, weil es ist für Arbeit.
Funktioniert gut.
Und so kann man sich ausgleichen.
Ja. Ja. Oh, cool. Ich würde, hast du noch zu dem Set noch? Weil ich würde gerne noch einmal kurz zurück zu der wirtschaftlichen Situation, jetzt nicht unbedingt direkt zum Handel.
Ja.
Ihr habt euch einfach dagegen entschieden, eben, du hast ja gesagt, weil ihr euch zu sehr spezialisieren müsstet auf quasi ein Ding, das müsste wachsen, das müsste Quantität, groß werden,
nicht Quantität,
ja. Genau. Und du hast es ja, mir geht's auch darum, weil du auch gesagt hast, ja, da ist jetzt nicht so viel Unterschied zum Käse, den du jetzt normalerweise im Supermarkt auch kaufen könntest, sondern, okay, das heißt jetzt, wenn es der Käse selber nicht ist, das, was das, sage ich mal, einen kleinen Betrieb, wie ihr seid, und ihr seid ja mittelklar.
Ja, es ist so.
Unterscheidet, dann ist es ja was anderes offensichtlich, warum man dann den Käse kauft. Weil ich könnte theoretisch den Käse dann im Supermarkt auch kaufen.
Ja, richtig.
Aber was macht das aus, oder was ist dann der Unterschied zwischen Eiermkäse und dem im Supermarkt, wenn es nicht der Käse selber ist?
Ja, der Supermarkt hat das Lebensmittel anonym gemacht. Ein Stück Fleisch ist ein Stück Fleisch, aber dass es einmal eine Kuh war, die glücklich war, und die wollte auch nicht sterben, muss man sagen. Und dann wird sie halt geschlachtet, die wird zerstückelt. Das Fleisch wird begast, damit es schön ausschaut, in der Verpackung, und dann wird es eben konsumiert, beziehungsweise es wird viel weggeschnitten, weil es nicht schön ausschaut. Und entsorgt, das ist das Fleisch zum Beispiel. Und die Leute wollen es nicht mehr, die wollen wissen, wie der Typ ist, der das, die Kuh geschlachtet hat oder das Schwein, beziehungsweise wer den Käse hergestellt hat.
Glaubst du, dass die Leute das wissen wollen?
Ich glaube schon, ich glaube, am Bauernmarkt vor allem ist der Kauf sehr emotional. Also ich glaube, dass die Leute wissen wollen, wer dahinter steht.
Und wer geht da hin einkaufen? Sind das...
Also ich muss sagen, am Bauernmarkt gehen sehr viele, die ernährungsbewusst leben und die mehr Geld ausgeben fürs Essen. Das ist das, weil es gibt immer das...
Sind es dann auch Menschen, die mehr Geld haben, oder sind es auch Menschen, die einfach unabhängig davon, wie viel sie verdienen, mehr Geld fürs Essen auch ausgeben oder bewusster Geld fürs Essen ausgeben?
Ich glaube beides. Ich glaube, ein großer Teil, es heißt immer, der Josflotz ist der noble Markt, da geht immer die Wohlhabenden von Graz gehen dorthin.
Die Ärzte und so, ne?
Nein, das ist immer, der hat halt den Ruf, dass er dann der Markt ist.
Es ist aber, muss man sagen, also für alle, die nicht aus Graz kommen, gegenüber von der Oper gelegen, innere Stadt.
Ja, also, so wie in Wien im ersten Bezirk. Oder
der andere Markt ist auf der anderen Seite, ehemaliges Rotlichtviertel angeschlossen.
Ja.
Das ist dann für die Hipster und für
uns. Genau. Mhm.
Ja, genau.
Da Jungfamilien und so.
Friseursalons auf.
Okay. Ja. Aber.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das schon so ist. Und der Handel hat eben viele in die Richtung getrieben, dass sie eben schon weniger kaufen. Mhm. Also das heißt, dass es weniger isst oder dass es einfach dünner bleibt, aber er hat nicht mehr diese Masse, wo viel weggeschmissen wird nachher daheim. Mhm. Der kauft halt nur halbe Braunschweiger und nicht sagt, er kauft diese ganze Packung von der Theke, oder nicht von der Theke,
sondern 2+1.
Von der Kühlanlage, ja genau. Mhm. Wo
er
eins oder weiter schenkt oder er sagt, ich hab's einfach, schenkt mhm. alles. Mhm. Und ich glaube schon, Simon, du bist ja Konsument vom Bauernmarkt. Ich bin in der Verkäufer.
Ja, jetzt dreht er, ja genau.
Ja.
Also Simon, du bist Konsument.
Ja.
Simon hängt.
Ja, ich hänge tatsächlich, weil dass ich jetzt da sitze in diesem Podcast und mich äußern muss, auch in
irgendeiner Form.
Das ist ja Witz. Der ganze Podcast auch ein bisschen eine Selbstfindungsgeschichte, vielleicht auch, wo man sich selber reflektiert, auch aus meiner Perspektive, Dinge, die ich vorher nie verstanden habe oder nie gesehen habe. Aber als Student bin ich selten auf den Bauernmarkt gegangen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Zunehmend mehr. Ich glaube einfach das Bewusstsein, ich möchte wissen, wo es herkommt, möchte nicht dieses Anonymisierte haben, ich brauche keine Erdäpfel im Juli, die aus Ägypten da eingeflogen werden. Das ist so das Thema, wieso ich da hingehe. Bei einigen Dingen denke ich mir auch so, okay, wieso wird jetzt der Preis dafür abgerufen? Ist das der faire oder ist das der richtige Preis? Ich habe da noch keine abschließende, deswegen tue ich mir auch so schwer, keine abschließende Meinung dazu, weil bei einigen Sachen kommt mir schon vor,
hey. Abschließende Meinungen sind immer gefährlich,
ja.
Ne?
Ja, nein, es sind immer gefährlich, aber es ist momentan sprechendes Denken, was ich jetzt hier gerade praktiziere. Wo ich mir wirklich bei einigen Ständen auch denke, okay, das ist jetzt ein Preis, den ihr dafür haben wollt, es ist schon gewaltig. Und dann aber umgekehrt auch die Frage, okay, wenn ich jetzt in den Einzelhandel gehe, Billa, Spar, da kostet es wirklich teilweise ein Bruchteil davon. Ja. Und dann aber die Frage, okay, was sind jetzt die Kosten, die eigentlich damit verbunden sind, die ich jetzt nicht pekuniär da begleichen muss?
Ja. Blöde Frage, aber ich habe immer den Eindruck, dass am Markt die Lebensmittel gleich viel kosten wie im Supermarkt. Obwohl im Supermarkt ja
die Handelsspanne drauf ist
und eigentlich zwischendrin noch Logistik, genau. Handel etc. ist. Ja. Sollten die Produkte, das ist eine provokante Frage, sollten die Produkte am Bauernmarkt, wenn es wirklich von den Bauern direkt kommen, sollten die nicht günstiger sein wie im Supermarkt?
Das ist eben das Problem, das geht nicht. Und zwar deshalb, weil wenn du in Österreich normal leben möchtest, sagst du, ich möchte nicht ein neues Auto haben, sondern ein normales Auto. Ich möchte auch ein normales Haus haben und du bist Hersteller. Mhm. Dann kannst du nicht sagen, ich verzichte auf meinen Lohn. Mhm. Und das Problem ist das, was viele machen, sie gehen in die Quantität, machen die Menge und rechnen so hart runter, dass sie irgendwie leidet. Und zum Beispiel ist es der Erntehelfer, der im Burgenland oder irgendwo anders Spargel stechen muss, aber der Österreicher ist es nicht, weil es nicht leisten kann. Erstens die Arbeit extrem hart und dann muss schon wieder, es muss einer kommen, der es macht, ein günstiger. Und dann denkst du, wenn es Österreicher machen würde, der würde höheres Lohnniveau haben wollen, weil er sagt, die Arbeit ist zach, ich sollte den ganzen buckeln und dann kriege ich nichts dafür und wohne in irgendeinem Container. Was ist denn das für ein Leben? Ja. Und da kommt genau das ins Spiel. Der Bauer soll normal leben können. Er soll nicht reich werden. Aber er muss sich auch bewusst sein, dass er für das selbst verkaufen muss. Ich kann nicht sagen, bitte verkaufe mich, mach du alles. Ich weiß nicht, wie das geht. Das geht nicht. Es ist auch die Utopie, wenig Handgriffe, viel Geld. Das ist ein Blödsinn. Du musst viel arbeiten, um viel zu erreichen. Das ist in jedem Beruf so. Und wenn einer neidig ist, dann sage ich einfach, mach selber mehr. Greif selber mehr zu, werd kreativ. Du hast Fläche, du hast Platz. Tu es einfach.
Du hast Molke und dann kann man Schweine machen.
Genau, zum Beispiel, oder? Das ist, mach was draus und du kannst nicht jemanden anderen beneiden und sagen, du bist schuld, dass ich arm bin. Das ist...
Woher kommt denn dieses Gerücht? Das habe ich den Eindruck, das hält sich ganz gut und vielleicht ist ja was dran, dass der Bauer nicht kalkulieren kann. Oder dass er seine eigene Arbeitsleistung oft nicht in das Produkt mit einrechnet. Kennst du das?
Ja, ja? Woher kommt das? Das kommt daher, dass, wenn du selber was herstellst, sagst du, machst du Marmelade.
Ja.
Sagst du, gehst die Brombeeren pflücken zum Beispiel, machst das und dann ist es fertig. Dann steht vor dir das Glas. Dann kommt der Gedanke, was kann ich dafür verlangen? Sagst du, utopische Zahl.
Was kostet im Geschäft, ne?
Genau, sagst du, geschaut, was kostet im Geschäft? Sagst du, na, das ist teuer, die sind verrückt. Ich weiß nicht, was das Arbeit war. Oder das Gegenteil, boah, es ist billig. Das schau mal an. Ich habe jetzt 18 Glasler gestellt und ich bin noch nicht einmal ein Teil davon kann es finanzieren. Ja? Dann fangst du rechnen an. Und da ist das Problem. Der Bauer traut sich nachher nicht das verlangen. Er traut sich nicht. Im Geschäft ist es anonym. Da steht eine andere Person dahinter. Oder ich weiß nicht, wer die Preise im Supermarkt macht. Es macht einfach irgendwer. Ja? Du kannst diesen irgendjemanden. Nein, du kannst verhandeln. Ja. Du kannst mir nicht sagen, du, das ist teuer. Ist ihm wurscht. Weil er hat einfach eine logische Rechnung hingelegt, so und so viel kostet, so viel wir Gewinn machen, so viel wir abschöpfen. Das ist es. Und als Einzelperson, das ist ja so schwer. Und das ist das Problem auch mit diesen Einzelpersonen. Man ist ausgeliefert, wenn man mit so jemandem verhandeln muss, der jeden Tag mit Riesen verhandelt und die nicht im Zweitkommastellenbereich liegen, sondern im Dreikommastellenbereich. So ist es nämlich auch.
Ja.
Ja. Und nicht anders. Und dann verhandelst du mit so einmal im Jahr. Und der macht das jeden Tag. Der hat Übung ohne Ende. Der hat schon dreimal weitergedacht, bevor du den ersten Gedanken gemacht hast bezüglich Preis. Ja. Und so ist das. Und der falsche Bauer, beziehungsweise der Produzent, kann auf das reinfallen. Er hat halt verschiedene Vertreter für das. Aber der ein ist, ja, wie soll ich sagen, es ist härter.
Ja, aber okay. Wann jetzt aber immer Glasl Brombeermarmelade richtig kalkuliere. Finde ich dann auch einen Käufer dafür?
Sicherlich. Du musst dann zum Markt gehen, wo der Käufer ist. Am Markt? Es hat einmal das Thema gegeben, Walnüsse. Es war eine Überproduktion von Walnüssen, der Handel hat gesagt, wir nehmen keine mehr.
Ja.
Dann kam es gerade ein Berater und der hat gesagt, ja, wer isst denn Nüsse? Dann haben sie gesagt, ja, keine Ahnung, wer Nüsse isst, ich nehm's zum Backen. Sag ich, ja, aber nicht jeder backt, viele wollen's essen. Dann sind sie draufgekommen, wenn sie am Bahnhof in Wien herumgehen und das als Snack verkaufen, haben sie super Gewinn. Und sie haben den Konsumenten direkt erreicht, weil dort braucht man Knapperzeug im Zug. Man muss nicht immer Erdnüsse essen, man kann auch Walnüsse mal essen. Also diese, man sagt auskeppelt, also diese Fertignuss.
Ja, 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 ja.
Gleich mit Kürbiskernen, die kandierten oder so. Das ist, man muss sich halt auf die eigenen Füße stellen und schauen, wer will das haben. Ich muss den Konsumenten finden und suchen. Und am Baumarkt finde ich viele Konsumenten, die selbst suchen. Ja, die selber suchen Produkte für diverse Gerichte zum Beispiel.
Ja, ja. Ich habe jetzt auch gerade angefangen zum Baumarkt gehen.
Ja.
Und ja, es ist schwierig am Anfang. Also es ist richtig eine Barriere hinzugehen und du musst mit dann jedem reden.
Richtig,
das bist du vom Supermarkt dann nicht gewohnt. Ja. Ne? Dann weißt, aber zumindest in Wien, ich momentan noch nicht, mit wem ich da rede. Weil ich weiß jetzt auch nicht, wer da hinter der Pudel steht. Ich weiß ja oft nicht, ob ist ein Bauer, ist ein Händler, wer gehört, es sind für Händler. Wie finde ich das raus? Und es gibt schon
richtig,
gewisse Hürden da.
Das stimmt, das ist dann sehr schwierig.
Ja. Vertrauen ist da auch so ein bisschen eine Sache.
Ja.
Ja.
Und das ist ja nachher, wenn du sagst, du gehst öfter hin, dann lernst du kennen, ob der Typ vertrauenswürdig ist oder nicht.
Ja, also, okay, das heißt Sympathie, Regelmäßigkeit. Okay.
Regelmäßigkeit.
Das heißt, wir bringen Sympathie. Die Beziehung zum Hersteller.
Genau.
Die ist ja auch wichtig dann.
Richtig, ja.
Und die kommt.
Ob das ein sympathischer Kerl ist
oder mit dir reden.
Pfosten ist. Ja.
Am Bauernmarkt.
Du musst mit ihm reden, du kommst nicht aus, ja.
Handelt man eigentlich am Bauernmarkt? Tut man am Bauernmarkt handeln? Das ist eine Frage, die ich auch wieder oft gehört habe. Oder sind die Preise gesetzt? Oder tut man.
Nein, die Preise sind von dem Mann gemacht, der dahinter steht. Ja. Du kannst ihm sagen, ich
bin nicht einverstanden, aber
bin ich einverstanden und dann kann er sagen, dann gehst weiter oder wieso ist jetzt nicht einverstanden? Ja, dann kannst du auch sagen. Ja. Ich sag dann auf und zu, bist du Student oder was? Sogar, ja, na. Sag ich, okay, dann gehst du auch arbeiten, ich gehe auch arbeiten. Was ist dein Lohnniveau, was ist mein Lohnniveau? Soll ich weniger verdienen
als du? Dann hängst du mit der Excel-Tabelle oder mit deutschen Rechnern.
Ja, genau. Na, und dann, man kann schon handeln, aber also ich bin selber Hersteller und ich mag das Handeln eigentlich zum Beispiel nicht. Weil ich sage, wenn er sagt, der verlangt so viel dafür, dann wird er schon einen Grund haben. Mhm. Das ist das. Mhm. Und mit dem Händler kann man handeln. Der handelt ja selber damit.
Ja. Also,
das ist was anderes. Was da ist nicht klar, wie viel der aufschlagt. Weil es gibt zum Beispiel Käsehändler, die kaufen in Vorarlberg den Käse, Bergkäse, zum Beispiel um 8 Euro ein, den Kilo. Und der verhökert ihn oder verkauft ihn um 40 Euro in irgendeinem Markt. Ja. Oder mein Kunde bei mir war jetzt, dass sie gesagt, sie hat zahlt für italienischen Käse 10 Euro 10 Decker. Und dann sage ich, das ist schon viel, das sind 100 Euro pro Kilo. Sagt sie, ja, er war gut, aber das war wirklich sehr teuer. Dann sage ich, ja, dann müsst ihr jetzt einfach raufeln binnen, weil ich stelle selber her. Mhm. Ich lege meine Gewinnspanne auf, die ich finde, dass sie passt, damit ich meine Grundkosten, also Gewinn ist immer ein falsches Wort, also damit ich meine Lebensstandardkosten so halten kann, wie ich es mir vorstelle. Yeah. Das heißt nicht, ich will nur Whirlpool haben, sondern ich will einfach normal essen und trinken und meine Versicherungen zahlen können. Ja. Und dann sagt sie, ja, stimmt. Ich glaube, der hat mich bedackelt. Sag ich, nein, er hat sich nicht bedackelt. Er hat einfach anders kalkuliert. Ja. Er muss irgendwie sein Porsche finanzieren. Yeah. Ja, und dann ist halt der erste dazwischen, er ist ein typisches Handelsbeispiel. Er hat sicher nur 10 Euro pro Kilo gezahlt im Einkauf und steigt 90 Euro auf.
Mhm. Und hat halt ein gutes Marketing.
Hat ein gutes Marketing, gehabt, ja genau.
Die Verpackung geändert.
Und er tut sich halt leichter, er kann aus einer riesigen Käsevariation aus empfehlen. Wobei ich nur sagen kann, ich habe meine 12 Sorten. Bei diesen 12 Sorten hoffe ich, dass was für sie dabei ist.
Mhm. Nur 12 ist eh schon viel. Ne?
Ja, es ist ja,
weil zum Beispiel hat jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Sorten gehabt. Ne? 3.
Ja. Ja, und so ist das, glaube ich, mit dem Produzieren, Verkaufen und dem Preisfindung. Und da gehört auch Mut dazu und am Selbstbewusstsein.
Ich
habe jetzt doch tatsächlich noch eine Frage.
Okay.
Du hast vorher gesagt, dass du angefangen hast, Medizin zu studieren, so ein bisschen aus dem Gedanken Prestige, Ansehen des Berufs, Standes, Arzt her. Also so Standesgedanken.
Ja.
Hat sich da bei dir irgendwas geändert? Wie blickst du?
Nein, ich würde sagen, also Medizin ist ein Bereich, sehr viel Verantwortung. Ja. Man arbeitet immer, also als Arzt ist man der Entscheidungsträger. Als Turnusarzt ist das noch nicht so, aber nachher als Allandarzt zum Beispiel, wenn du draußen sitzt, der kommt zu dir und du musst entscheiden, wird es schlimmer bei dem oder schaffe ich das? Ja? Und danach bist du eigentlich so ein harter Beruf, weil das ist nicht, sagst, das Werkstück wird nicht schön, sondern steht ein Mensch dahinter, eine Person. Ja? Und das ist auch ein sehr wie so ein emotional belastender Beruf, wenn du sagst, du hast falsch entschieden, das ist sozusagen, wie soll ich sagen, das ist jetzt kaputt, sondern der Mensch, dem geht schlechter, oder ich hätte das früher erkennen müssen. Und das finde ich, das macht einen Beruf eigentlich sehr hart. Und was mich gestellt hat als Landarzt, war das, alleine arbeiten zu müssen. Ich kann jemanden hin überweisen zu einem anderen Facharzt, aber ich habe keinen zum Reden. Und jemanden finden, so Partner, ist ja nicht erlaubt. Gemeinschaftsordinationen kannst du haben, du darfst natürlich auch einen Arzt anstellen, aber der ist wieder angestellt bei dir. Du bist wieder, schlussendlich kommt der zu dir, du bist wieder kleine Oberarzt am Land. Und das hat mir nicht gefallen. Und ich wollte aber auch nicht, muss ich sagen, mich ständig unterwerfen müssen einem anderen Oberarzt oder
der was sagt, wieder da,
ja, genau, das ist der, ja, wo ich sage, ich verstehe mich im Ärzte-Team mit 90%, aber mit dem einen nicht, und mit dem habe ich heute Dienst, und der entscheidet nur deswegen anders, weil er mir eins reinhauen will, oder ruft mich als erstes zum Beispiel, also, wie soll ich sagen, das ist aber auch abteilungsabhängig, beziehungsweise, das bringt der Beruf mit sich. Weil auch der Primar muss eben Rechenschaft abgeben. Es ist auch nicht so, dass du sagst, der kann willkürlich entscheiden. Und ja, das hat mir eigentlich, das war eine der Sachen. Das andere war das, sagst du, ich bin drin gesessen, habe Blutdruck gemessen bei einer älteren Dame im Altersheim. Der ist super gegangen. Die hat, glaube ich, einen besseren Körper als ich. Die war auch sonst besser als ich. Ich habe mir gedacht, ich war ausgeschlafen, ich war komplett fertig. Weil ich Kurve mit einem anderen Kollegen. Und draußen ist ein Gärtner gegangen und der hat die Hecke geschnitten. Der hat gelächelt. Und ich bin drin gesessen, mir ist das Gesicht eingeschlafen und sie hat mich voll gejammert, wie schlimm ihr Blutdruck heute war. Der war nicht ganz genau bei 135, der war bei 137 laut Gerät. Und das kann's nicht sein, ich soll was machen. Da haben wir gedacht, ja, aber das ist jetzt nicht mein Leben, oder?
Bist aufgestanden, gegangen und
gesagt, das wird schon, gnädige Frau, messen wir morgen noch einmal und dann schauen wir weiter.
Ja.
Es war am nächsten Tag viel besser, also war noch immer super, nicht viel besser, ist ein falsches Wort.
Sprung 136,
ja. Ja, genau, meiner war bei 180, nein. Da haben wir gedacht, ja, dann...
Also hast du in der, jetzt ganz provokativ auf die Spitze getrieben, deine Work-Life-Balance in der Landwirtschaft gefunden?
Genau. Muss man echt sagen.
Was hast du halt für einen Blutdruck, ne?
Ja, und auch im Teammanagement, also dass ich sage, ich habe das zusammen mit dem Bruder, also ich bin nicht allein. Ich muss nicht alleine Verantwortung übernehmen. Das ist auch, finde ich, viel wert. Und es fehlt im Landarztalltag sowieso dieser Austausch. Man bekommt so viele Schicksale mit und man kann nicht immer helfen. Das ist fast bei jedem Arzt so, aber dort habe ich es am meisten gespürt, sagen wir so. Und im Krankenhaus hast du noch immer das Team, was du austauschen kannst und was du tratschen kannst.
Im Endeffekt wäre es beim Käse ja wahrscheinlich auch ähnlich, nicht? Wenn du allein drinnen stehen würdest und du hättest keine zweite Meinung.
Dann wird es auch nicht
so ein bisschen,
wär auch so,
wahrscheinlich ja. Genauso einsam ist, genau. Glaube ich, das Stichwort.
Es ist das wenn du allein im Reiferaum stehst und diese, zum Beispiel im April, hast du 80 Leibe zum Schmieren, dann warst du, das ist der Beschäftigung heute, das wird extrem spannend, weil jeder Leib ist gleich.
Leibe schmieren, ja.
Ja. Dann bist du auch froh, wenn du es zu zweit machen kannst, nicht allein.
Ja.
Und was auch noch war, persönlich war das halt so, Veronika und ich den Josef bekommen, im Jänner.
Gratulation.
Danke, und da war ich noch im Turnus. Und dann war es so, ich bin in der Früh um 6:30 aufgestanden, bin losgefahren in die Ordination, bin dann fertig gewesen um 15 Uhr zum Beispiel, nach den Visiten. Dann bin ich in die Käserei gefahren, weiterarbeiten und bin heimgekommen wieder um 7 oder um 7:30. Und das war an 6 Tagen in der Woche so, außer Sonntag, da war ich nur nachmittag in der Käserei. Und ich habe meinen Sohn nicht gesehen. Und ich habe gesagt, das kann es nicht sein. Und ich wusste als Arzt, ich kann nicht reduzieren, weil zum Mittag ist genau die Phase, da habe ich erst eine Mittagspause, da wickle ich schon irgendwas rein und dann gehe ich Visiten oder irgendeine Befunde durchackern. Und am Abend muss ich wieder Käserei arbeiten, weil sonst geht das Unternehmen, ist ja auch ein Wirtschaftszweig, und da lebt der Gregor davon.
Okay, aber das war die Doppelbelastung.
Das ist eine Doppelbelastung. Muss man wirklich sagen, und da war die Doppelbelastung.
Zeit, das war gleichzeitig junger Vater.
Genau. Und jetzt ist es so, dass ich sage, ich fahre in der Früh um 6 Uhr los, bin bis 12 da, dann fahre ich für 2 Stunden nach Hause bis um 14 Uhr, dann mal essen, dann machen wir einen Mittagsschlaf, und dann fahre ich wieder her, und dann fahre ich erst um 18 Uhr meistens wieder haben.
Mit einem Lächeln.
Ja, was doch ist bei Käse, ist halt das ist so wie Handwerksberuf, hat den Vorteil, du bist kein Dienstleister, du hast zum Schluss ein Ergebnis vor dir liegen. Vor dir liegen 54 Kilo Käseleibe, die hast ausgeschunden aus dem Tank, bist komplett Knülle, aber glücklich. Ja, du weißt, das werden eine guten Trümmer werden, die werden super, und du hast vor dir ein Handwerkstück liegen. Ja. Und das ist etwas, was
nur so erlebt. Eine Konstante ist geblieben, weil es geht immer um Leib und Leben, ne?
Leib und Leben, ja, das stimmt. Schön gesagt, ja.
Ein Kalauer muss ich auch jetzt einfach nur, den habe ich mir sogar schon aufgeschrieben. Also,
das stimmt.
Ja. Ja. Ich hätte gerne ein Schlusswort genommen, aber wir haben noch zwei wichtige Fragen an dich. Das tut mir voll verloren. Das wäre ein schönes Schlusswort gewesen. Ich muss dir unbedingt.
Weil der Hirs es wirklich schöner formuliert hatte.
Der
Hirs hat es schöner formuliert.
Wie denn? Achso, naja, das kann man, merkt das. Genau. Ein Punkt, den ich wirklich noch gern gefragt hätte, wäre, wie weit würdest du, oder ihr, das ist ja nicht nur deine Entscheidung, wie weit würdet ihr wachsen? Was ist für euch so die Betriebsgröße, wo ihr sagen würdet, bis dorthin und nicht weiter.
Also wenn es meinem Papa seinen Wunsch geht, der möchte sehr viel machen. Mhm. Wenn er was mitreden hätte, möchte er will aktuell ein Backhaus bei uns und Brot backen. Dann hätte er gerne eine Weilkälterei, eine Mostkälterei hätte
er. Also er würde es, wie es so schön heißt, diversifizieren.
Genau. Mein Wachstumsziel.
Oder was heißt Wachstum für dich?
Also, für mich ist das, was mir immer wichtig ist, ich möchte, auch wenn wir wachsen, möchte ich trotzdem noch in der Käserei arbeiten dürfen. Meine Sorge ist immer die gewesen,
dass du Manager wirst,
dass du am Schluss im Büro sitzt und nur mal die Buchhaltung mache. Ja. Zum Beispiel, oder nur mal über die Zahlen schaue und telefoniere, dass alles funktioniert, alles nicht verkaufen will. Deswegen, glaube ich, ist das Wachstum aktuell, wird es noch ein bisschen wachsen und dann kommen vielleicht andere Produkte noch dazu.
Also ihr macht was anderes zusätzlich.
Genau.
Mhm. Also nicht 100 Tonnen Käse. Jetzt von aktuell 7 oder 8 was
gesagt. Genau, hast, genau. Ich habe jetzt angefangen, so habe ich durch Zufall gesehen, angefangen Holz einschneiden. Okay. Also, Holz einschneiden, also Baumstämme zu Brettern verarbeiten.
Achso, ja.
Ich habe eine mobile Säge gekauft, also so eine alte Säge von einem alten Sager. Mhm. Und da schneide ich dann eine große Bandsäge, schneide ich Holzblöcke ein. Zum Beispiel Bretter, 24er oder zum Beispiel einen Dachstuhl kann ich schneiden. Mhm. Da geht es um das, weil wir müssen noch Gebäude bauen eben für die Tiere und so. Und wieso soll ich dann selber meine Bretter schneiden können?
Ah, okay.
Ja. Und das ist halt auch so, so nicht abwechseln, man kommt auf neue Ideen und noch andere Bereiche rein und.
Okay, also Wachstum durch in die Breite quasi macht
sich. Ja, genau, eigentlich, das Grundziel ist eigentlich, wäre das Coolste, wäre autark sein.
Was verstehst du unter autark? In einer arbeitsteiligen Welt.
In einer, ja, na, dass ich sage, wie es früher war der Bauernmarkt, war eigentlich so Gedanken gewesen, der Bauer verkauft seine Überproduktion.
Ja. Ja. Rest, den, was er halt selber nicht braucht.
Genau, das, was zulässt, das kann er verkaufen, dem hat er Kleingeld gemacht. Mhm. Aktuell ist es so, dass man sagt, man muss seine Kosten decken, man muss Versicherungen zahlen, Kredite und solche Sachen, also die, was die Gesellschaft mit sich gebracht hat, und auch unser sozialer Status, dass du Verpflichtungen hast, steuerlich auch, und dass man ein bisschen zurückkommt zu dem, dass du sagst, ich kann wieder selber meinen Soft herstellen, ich muss in den Supermarkt gehen, ich kann wieder selber mein Fleisch stellen. Also
eher um Lebensmittel hin autark.
Lebensmittel, also, ja, genau.
Kreativität und Lebensmittel. Bei Energie geht es zum Teil, ne? Bei Lebensmitteln geht es als Bauer natürlich.
Genau.
Aber zum Beispiel Glasscheiben zum Beispiel,
wirst du wird, na, da wird es immer den Beruf geben, Handwerker, Glas, genau.
Also autark im Sinne von Lebensmittel. Autark.
Lebensmittel, ja, und auch dort in dem Bereich weiterarbeiten. Also Lebensmittel herstellen, die mir selber schmecken. Das ist wichtig, was ich selber gerne esse. Mhm. Und ich möchte nicht immer sagen, jetzt verkaufen wir deins endlich, sondern das will ich jetzt schauen, wie das ist. Ja.
Okay. Vorletzte Frage. Habe ich auch mitgekriegt zum Fragen. Hat da mit den Preisen so ein bisschen was zu tun? Inwiefern sind Förderungen für euch wichtig, für den Betrieb? Also auch in der ganzen Wertschöpfungskette. Ist Käse stark förderungsgetrieben auch, damit es dann unterm Strich rentabel wird? Oder kriegt ihr eigentlich gar keine Förderung aus Landwirte oder Produzenten? Cool,
man kriegt das Landwirtförderung, also Grund- und Bodenbezogen. Und
ist das bei euch
also wichtig? Nein, überhaupt nicht. Also
sagt ja immer, der Bauer lebt von den Förderungen.
Ja, genau. Oder? Aber wenn er von den Förderungen lebt, dann passt die Genuss nicht. Und das, ich sage das am besten, dass ich keinen vom Bug schieße.
Sag einfach 3 Sachen und wir schneiden.
Ja. Also wenn ein Betrieb von Förderung leben muss, dann müsste ich sagen, jeder Wirtschaftsbetrieb und Landwirtschaft ist ein Wirtschaftsbetrieb, ist nicht lebensfähig, wenn er von anderen leben muss, von einer Förderung. Ja. Was ist ein Beispiel? Ein Tischler bekommt auch keine Förderung, außer jetzt in der Kurzarbeit. Ja. Aber sonst unter dem Jahr kriegt er keine Förderung. Mhm. Muss auch seine Angestellten zahlen, ist lebensfähig. Mhm. Ein Bauer muss gleich denken. Und die Förderungen sind ja mehr geworden durch die EU, muss man sagen. Mhm. Also, jeder Bauer, der auf die EU schimpft, muss sagen, so ist auch nicht.
Ja.
Das ist schon, es ist zwar globalisiert worden, es sind so Märkte mehr eröffnet worden, es dürfen andere reindrücken, aber das ist nur dann ein Problem für dich, wenn du in den Handel lieferst. Bist du direkt zum Markt da?
Hast die Margen? Das heißt, wenn die Förderungen morgen wegfallen würden, könntet ihr.
Genau, weil ich gehe zum Baumarkt und Käse verkaufen. Und ich verlange den Preis, dass ich eben herstellen kann, ohne auf Förderung angewiesen zu sein.
Und den Preis kannst du auch am Markt durchsetzen und bekommst diesen Preis.
Genau, weil ich sage ihm, ich erkläre den Kunden vor mir, wenn er sagt, das ist teuer, sage ich, dann komm uns mal vorbei, komm uns mal gucken. Oder machen wir mal einen Käse.
Kommen da wirklich welche?
Ja, wir haben Käse-Workshops. Ich
hab's Workshops, ne?
Ja, genau. Und das, und da sagen wirklich, boah, da musst du wirklich was tun. Und im Endeffekt, wer in der Käserei gearbeitet hat, der weiß, im Endeffekt, 90% ist Botzen. Du wirst, es muss immer alles sauber, hygienisch und rein sein, das ist wichtig. Mhm. Weil es ist ein Lebensmittel. Okay. Und es muss, es ist ein haltbar gemachtes Lebensmittel, das ist es ja. Es sind so wie Hockerstückchen Fleisch, aber braucht es aus, sondern es wird erst in 3 Monaten gegessen zum Beispiel.
Okay. Ja. So, jetzt sind wir bei der letzten Frage. Das ist jetzt noch nicht die Obst mit Grissenwürst, die ist immer extra. Wenn du einen Wunsch, und das, ich habe mir beim letzten Mal gefallen, die Frage irgendwie, deswegen frage ich es halt noch einmal, wenn du einen Wunsch hättest, so quasi an die Lebensmittelwertschöpfungskette oder wenn du aussuchen könntest, was sich da drin ändern sollte, ja, so wie es jetzt ausschaut. Wie wird das ausschauen? Was würdest du da wünschen? Was wäre da so deine Idealvorstellung?
Mein Wunsch.
Sagen wir jetzt nicht die Wertschöpfungskette generell oder das System Kapitalismus, sondern eher die Lebensmittelwertschöpfungskette. Was sollte
die da? Die Wertschöpfungskette. Hm?
Was würdest du da? Oder ist ja gut so, wie sie ist? Kann ja.
Nein, was mir wichtig wäre, ist, dass die Leute oder dann die Personen, Einzelpersonen mehr Bezug bekommen zum Herstellen von Essen. Ja, dass man, das hört vielleicht hart an, aber dass man dabei ist, wenn ein Schaf geschlachtet wird oder ein Händel geschlachtet wird. Ja. Das wäre mal eine Herangehensweise. Ich würde jetzt keinen schocken oder aufzwingen, oder dass er noch eine Psychotherapie braucht, weil da so Blut gespritzt ist oder das anders gemacht worden ist, als es vorgestellt hat. Aber ich glaube, dann wird das Ganze in Richtung rücken wieder, so wie früher, ein Fünftel Fleisch, 4/5 Beilagen. Ja. Und nicht wie heute, ein fettes Steak.
Das Fleisch die Beilage war, ne?
Ja, genau. Ja. Und dann wird es wieder in Richtung gehen, ein bisschen. Ja. Wir hätten sicher nicht so viel Probleme mit der Umwelt. Ja. Mit der Überdüngung. Mhm. Ja, und die Leute würden auch gesünder sein. Das geht's auch. Weil es ist ja bekannt, dass der Dickdarmkrebs, das ist zum Schluss auf meinem alten Beruf, einhergeht mit dieser schlechten Ernährung, dass sie einfach so faserarm geworden ist, dass keine Ballaststoffe mehr gegessen worden, sondern der Darm dauernd belastet mit dem Fleisch. Ja. Und dadurch, das passt nicht. Der Mensch hat, ich glaube, ich sollte so Fleisch essen wie jetzt.
Und welcher Schritt wäre das quasi in der, also Wertschöpfungskette? Muss man da einen Schritt rausnehmen? Muss man da was dazugeben? Damit die, ich glaube, Bewusstsein für das Ding ist da, ist
Bewusstsein, das Wort, das, was du da oder
hast. Wie kriegt man das rein?
Meine Idee wäre gewesen, zum Beispiel, dass man sagt, man darf sein praktisches Jahr oder beziehungsweise seinen
Zivildienst
am Bauernhof verrichten. Das oder ist, das wäre interessant, und dann weißt, wie hart es ist zu ernten oder wie hart es ist, andere Dinge zu leisten. Oder man ist mal dabei, wenn eine Kuh neben dir steht oder ein Schaferl.
Warum gibt's das eigentlich nicht? Liebe Politik.
Ja, nein, ich glaube, es ist die Sorge, dass den Landwirten zu viel, dass es wie eine Förderung ist, wie ein Zuschuss. Da müsste der sagen.
Ja, gut, aber das muss man.
Also, kann man Regeln machen.
Zivildienst kriegt bestimmt da jeder,
jetzt, der Zivildienst. Ja, kriegt, also. ich krieg jetzt vielleicht einen drauf, aber wir mit Zivildienstleistern subventionieren wir auch an so Branchen, also
wir sollten ja nicht werten so im Ding, aber ich finde das eine extrem gute Idee.
Ja, absolut.
Ich habe noch nicht gedacht, aber das wäre, warum nicht?
Ja, und wenn man so, ich finde es oft das schwierig, als junger Mensch.
Und glaub, dass die jungen Leute lernen würden.
Ja, als junger Mensch weißt du auf denen, was du uns willst. Ja. Und dann machst du mal so ein Jahr Auszeit, sondern ein Jahr Leben am Land. Es gibt das Woofing, das ist schon so eine Idee.
Ja. Ja, das gibt es ja, aber es wäre.
Aber das wäre, dass er das aussuchen kann. Der Bezug zur Nahrungskette.
Ich finde es wahnsinnig gut, weil wir sehen bei Zivildienern, wenn die in Sozialberufen arbeiten, dass auf einmal auch dort wieder ein Wertempfinden dafür da ist, dass es wichtig ist.
Ich glaube, das macht die Gesellschaft leider was macht.
Ja.
Ja. Und man muss sagen,
da brauchen wir auch eine Form von Bewusstseinsentwicklung und wieso nicht das auch über sowas stimulieren.
Und der muss nicht nur das machen, sondern sagt, mach 3 Monate das und 3 Monate was anderes. Und das ist auch, im Leben muss man nicht noch einen Beruf machen, das ist auch wichtig.
Da werden wir uns jetzt dann einmal damit auseinandersetzen, aber das war jetzt, das ist ja fast, machen wir das zum Schlusswort. Ja. Ein Schlusswort in Form eines wunderbaren, sehr, sehr geilen Vorschlages, wie man sinnvoll was machen kann.
Ja. Ja?
Sehr geil. So, und jetzt letzte Frage, willst du mein Kind? Die Mama.
Die Mama? Ja, die Mama ist hier oben. Die Mama ist, ja. Natürlich, alle meine Freunde, jeder, der mich unterstützt hat. Ja. ganz Besonderes möchte ich mal die Veronika grüßen, ist ja meine Frau jetzt seit einem Monat.
Gratuliere auch hierfür.
Danke und ihr sehr danken, dass ihr mich unterstützt. All meine Splays und Verrücktheiten, wie sie immer sagt. Und ja.
Ja. Haben wir noch was vergessen?
Nein, wir haben nichts vergessen.
Gar nichts mehr. Ich glaube, wir haben jetzt alles gefragt und viel mehr. Das war jetzt echt lang, aber echt spannend.
Danke.
Danke, Jos.
Ich sag danke.
Danke, dass wir da haben sind. Und jetzt hinten habe ich vorher nur einen Käse gesehen.
Jetzt machen wir Käse
aus. Jetzt klären wir mal einen Käse.
Gern versprochen. Das darf sein.
Yes. Danke.
Wir arbeiten und essen.
Danke. Servus.
Baba. Ciao.